Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir freue ich mich ganz besonders zum zweiten Mal in diesem Podcast Jan Wiedemann. Und ihr hört ihn leider erst zum ersten Mal. Wir haben eine Aufnahme vor 2-3 Monaten war es ungefähr gemacht.
Ja, genau.
Wo tatsächlich uns das Tonaufnahmegerät im Stich gelassen haben. Ich habe gerade heute bei Instagram, das hast du wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen, nochmal so ein kleines Video gemacht mit dem Setup und hier steht jetzt das Ersatzmikrofon.
Ja.
Das kann uns nicht nochmal passieren. Aber ich bin gar nicht so unglücklich darüber, außer dass du natürlich ganz oft gefragt wirst, wann kommt der Podcast wieder und ist ja einfach angekündigt und du stehst ja auch sehr im Fokus und viele Menschen kennen dich. Das ist ein bisschen schade, aber für das Gespräch heute freue ich mich ein bisschen, weil wir uns ja auch ein bisschen näher gekommen sind die letzten Monate durch gemeinsame Events, Mecklenburgische Seenrunde, wo du auch sehr liebevoll mich in Empfang genommen hast, als ich da sturzgeplagt ins Ziel gekommen bin und ich auch schon wieder viel mehr verstanden habe und weiß durch die letzte Sendung, die wir aufgenommen haben schon und vielleicht diese Sendung die bessere wird. Die andere war nicht zu retten. Also deine Tonspur ging noch halbwegs, aber der Rest, also das, was von der Kamera da irgendwie grob da hinten aufgenommen wurde. Ja, schade. Wurde es oft gefragt, ne?
Ja, sehr oft. Also die Leute waren richtig heiß drauf, das zu sehen im Endeffekt. Und ich musste immer vertrösten, aber jetzt kriegen wir das hin, glaube ich.
Genau. Also Jan Wiedemann, du bist Paracyclist. Du hast einen Arm, der ist gelähmt, dein linker Arm. Mit einer sehr tragischen Geschichte, die du sicher heute auch noch nachher in Ausführlichkeit erzählen wirst. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich ja die Sendung schon so ein bisschen kenne oder weiß, deine Geschichte ein bisschen kenne und wie inspirierend du bist für Menschen, wie du auch erreichbar bist für Menschen, die vielleicht auch Schicksalsschläge haben, denen weiterhelfen kannst durch den direkten Kontakt, durch deine mediale Präsenz. Durch die Sportlichkeit, die du verkörperst, obwohl du ja, was einem ja nicht klar ist oder was mir auch nicht klar war, in der letzten Sendung noch nicht mal klar war, dass du ja nie in den Wiegetritt gehen kannst zum Beispiel. Also du musst ja so ein 300-Kilometer-Event einmal durchfahren, in Anführungsstrichen, bis auf die Pausen, wo du vielleicht mal stehen bleibst. Höllisch aufpassen in Abfahrten, weil du mit einer Hand dich halten musst, also auch körperlich stabil sein musst und trainiert sein musst, dass du nicht eine Disbalance kriegst und ähnliches. Sind ganz, ganz viele Dinge und dieser Kampf daraus, den werden wir sicherlich in aller Ausführlichkeit noch hören gleich. Was wir natürlich immer so ein bisschen traditionell haben, sind die AB-Fragen. Die hast du ja mit uns auch schon durchgemacht. Ich gehe davon aus, dass du sowieso die Antworten vergessen hast.
Okay.
Und ich habe die Fragen noch mal ein bisschen geändert teilweise.
Okay, okay.
Und du darfst aber auch gerne kommentieren dazu, weil das ist immer schön, wenn ich eine Entweder-Oder-Frage stelle, da kommt ja immer schon das ein oder andere Tipp oder eine ein oder andere Anekdote bei raus. Ich fange einfach mal an. Und das war letztes Mal die letzte Frage. Diesmal ist es die erste. Körper oder Geist?
Geist.
Okay.
Also schon, ja.
Disziplin oder intrinsische Motivation?
Ja, eher das Zweite. Ich gehe manchmal was diszipliniert an, aber das verfällt sich dann und verfängt sich wieder und dann bin ich wieder weg davon.
Okay. 100 Kilometer oder 300 Kilometer?
Ja, zwischendrin. Ab 200 fühle ich mich eigentlich am wohlsten so.
Okay. Ja, morgen fahren wir ja 3x100.
Genau,
also wir sind, das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Wir sind ja, ich bin ja jetzt hier in Thüringen, deswegen habt ihr auch so ein schönes Hotel. Das ist hier so mein kleiner, wie nennt sich's, Wanderhütte.
Mhm.
In der Nähe von Neuhaus und ich fahre ja morgen dein Event mit, da gehen wir später nochmal im Detail drauf zu. Das heißt, wir sind nicht hier bei Enjoy Your Bike diesmal. Diesmal, weil ja das alles nicht geklappt hat, bin ich froh, dass wir das jetzt hier nachholen können. Leider ohne André, der konnte nicht mitkommen, ist deswegen zu zweit. Aber ich freue mich natürlich hier, die eine Nacht war ich nur hier, Thüringen ist schon mal geil, freue mich natürlich auch morgen auf das Event, was ja 333 sind. Das geht dann eher in Richtung 300.
Aber das möchte, sind es 333,
ja, ja. Aber gehen wir später nochmal drauf rein.
Genau.
Höhenmeter oder flach?
Höhenmeter.
Ja, weil die flache MSR bist ja auch schön mitgefahren. Kalt oder warm?
Warm, tatsächlich, wegen der Behinderung.
Mhm. Dann wahrscheinlich auch Zwift oder Süft?
Eher Zwift. Also jetzt Zwift, ne? Mhm. Dadurch, dass ich ja verdonnert wurde nach drinnen, ich darf ja nicht draußen fahren, wegen der Kälte.
Mhm.
Genau.
Morgens oder abends?
Eher morgens.
Kette rechts oder hohe Trittfrequenz?
Ja, früher mal Kette rechts, jetzt tendiere ich eher zur Frequenz.
Okay. Intervalltraining oder Genussfahren?
Beides gleich eigentlich. Also wenn ich Swift-Training mache, dann Intervall. Draußen auch mal Genuss. Also hält sich die Waage.
Wettkampf oder Erlebnis first?
Nee, Erlebnis first.
Und das, obwohl du immer so schnell fährst?
Das ist für mich Erlebnis.
was ich ja erstaunlich finde. MSR bist ja wirklich einen hohen Schnitt gefahren. Und genießt du das dann trotzdem, dass du mal nach rechts und links schaust, dann, wenn es möglich ist?
Ja, klar. Gerade bei der MSR, wo ich jetzt das sechste Mal dabei war, kennst du schon die Strecke. Du weißt die Punkte, die Point of Views praktisch, wo du mal gucken kannst, links und rechts. Und ich zeigt dann auch immer, wo was zu sehen ist für die anderen, die da hinter mir dranhängen.
Ja, ja.
Also wir fahren da schon eine Gruppe, aber nee, ist halt meistens hinter mir, ohne angeben zu wollen. Nee. Wir hatten schon eine coole Truppe. Das ist auch bei der MSR entscheidend. Was hast du für eine Gruppe, die harmoniert? Alleine, glaube ich, tut man sich ein bisschen schwer mit so einem Schnitt, da durchzukommen. Also das ist schon 5, 6 Mann, nee, 7 oder 8 waren wir sogar.
Oh.
Das funktioniert ganz gut.
Mecklenburgische Seenrunde, wer die Abkürzung nicht kennt.
Genau.
Sehr schönes Ding. Bin ich ja auch dieses Jahr zum ersten Mal gefahren. Rennrad oder Gravelbike?
Eigentlich immer Rennrad. Jetzt habe ich aber neu ein Race-Gravelbike und da fühle ich mich ganz wohl mit oder sogar wohler gerade, weil das auf der Straße genauso cool ist und du kannst halt auch mal im Wald abbiegen.
Und ich meine, in der letzten Sendung haben wir da kurz drüber gesprochen, da hattest du es noch gar nicht, ne? Da ist es gerade erst gekommen oder so.
Genau,
ne?
Da hatte ich es noch nicht, da ist es gerade umgebaut worden, es muss ja alles auf rechts umgebaut werden wegen der Behinderung und jetzt hat es schon wieder knapp 2000 Kilometer drauf.
Okay, und das funktioniert tatsächlich, weil du ja so, glaube ich, so ein bisschen Bedenken hattest mit Gelände und einem Arm und so, dass das nicht so gut funktioniert. Du musst wahrscheinlich dann schon auf Waldwege fahren oder kannst du auch so ein bisschen komplizierte Trails fahren damit?
Ja, so technische Trails ist natürlich für mich extrem kompliziert. Da muss ich sehr langsam fahren und kann da nicht so rumheizen, sag ich mal.
Ja, ja.
Es ist aktuell in der Werkstatt, weil ich beim Rhönrad-Marathon war ich dabei.
Ja.
Zwischen MSR und Vettern rundan war der Rhönradmarathon und da bin ich diesmal die 80 Kilometer Gravel gefahren und das war so ein Mistwetter. Da hat es mir die 4 Beläge komplett weggerieben.
Ach,
die und dann war natürlich die Bremsleistung nicht mehr da, weil der Weg dann nicht mehr da war, Belag zur Scheibe und ich musste echt heimstottern ins Ziel, weil ich nur 0 Bremswirkung hatte teilweise und das ist jetzt gerade wieder in der Werkstatt und wird
ja, schon wieder einmal überholt. Wieder überholt. Okay. Aero oder Komfort?
Aero.
Ach, krass. Ich hätte jetzt gedacht Komfort, weil du ja eben nicht Wiegetritt und mal ausgleichen kannst und so weiter.
Genau, ich sitze aber eher Aero drauf. Das hat aber was mit der Anatomie zu tun und mit dem gelähmten Arm. Also ich kann jetzt nicht so fahren, also Ellenbogen nach außen und angewinkelt, sondern eigentlich ist der immer gestreckt.
Ah, okay.
Und deswegen muss der Lenker weiter unten sein.
Dadurch ist der Lenker, okay, dadurch fährst du mehr Überhöhung.
Genau.
Okay, und magst du das auch, dass das Rad dann steif, aerodynamisch so von der Rahmenform ist oder brauchst du da diesen Komfort, weil du eventuell nicht so diese Möglichkeit hast, mal im Wiegetritt zu fahren?
Ja, nee, ich brauche schon das steife Gerät unter mir, weil ich ja dann auch, wenn ich mal, also ich kann übrigens im Wiegetritt fahren, aber nur so kurze Sequenzen von 10 Metern mal oder so.
Okay.
Aber dann muss ich halt alles mit rechts halten und da brauche ich das steife Material.
Ah, okay, das heißt, das ist dann, ja, das ist ja, hätte ich gar nicht so gedacht.
Genau.
Ich dachte, du hättest so dieses, je komfortabler, desto besser.
Nee.
Beim du brauchst steif, okay.
Wie gesagt, aber beim Gravel ist es ja wiederum eher in die Richtung Komfort.
Okay.
Durch den weniger Luftdruck und so, ne?
Das ja, ist ja, auch ja. Cool. Ja, okay. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Apfel oder Schokolade?
Eher Schokolade.
Aber ein Apfel darf es mal sein.
Apfel ist durchaus sinnvoll.
Pommes oder Bratkartoffeln?
Bratkartoffeln.
Oh, okay. Ja, das waren die AB-Fragen. Kommen wir jetzt tatsächlich. Also wir haben damals in der ersten Sendung, ja, als die wir aufgenommen haben, habe ich das alles ein bisschen anders strukturiert gehabt. Und ich würde jetzt tatsächlich ganz, ganz bei Null anfangen, und zwar vor deinem Motorradunfall, als du noch ganz, als der Arm noch heile war und alles noch in Ordnung war. Was war da dein Leben? War da Radsport überhaupt schon ein Thema? Wie hast du gelebt? Gesund, nicht gesund, sportlich, nicht sportlich?
Jo, also auch, jetzt bin ich ja 53, also ich habe schon einiges hinter mir an Lebenszeit, sage ich mal, und ich bin ja in den neuen Bundesländern groß geworden. Und da hat das Thema Sport ja sowieso einen ganz anderen Stellenwert gehabt, wie man es so kennt halt. Ne? Es wurde ganz anders gefördert, der Staat hat ja da dahinter gestanden. Also bist du in der Schule auch an sportliche Aktivitäten eher rangeführt worden. Da gab es Skilanglauf oder Crossläufe und so war ich dann natürlich auch sportlich unterwegs. Mein Vater war auch ein Extremsportler, Rennsteigläufer übrigens, hier hinterm Haus geht der Rennsteig lang.
Ja, ist krass, da bin ich heute Morgen spazieren gegangen, war und super.
Er hat da jede Distanz, also Marathon, Halbmarathon, Supermarathon, in jeder Altersklasse gewonnen. Ja. Und das hat mich halt auch geprägt als Kind. Ich war dann immer mal mit im Ziel und habe ihn angefeuert. Aber selber habe ich dann diese Läuferkarriere nicht eingeschlagen. Natürlich hatte ich ein Fahrrad, Klappfahrrad, bin dann auch mal gefahren, aber dann kam die Wende.
Dieses DDR-Fahrrad, dieses Klappfahrrad, das fährt genau. Ja heute manchmal noch rum, habe ich, glaube ich.
Ja, ja, das ist Kult, da gibt es
ja genau.
Und ich hatte damals auch ein Rennrad, mein Vater hatte auch eins, über Beziehungen und sonst wo, ein Peugeot-Rad im Osten, das war schon, da warst du schon, ne, gut. Mhm. Und wir haben ja damals alles selber umbauen müssen, die Teile hast du ja nicht gekriegt, nirgendwo und natürlich hast du dann Verwandtschaft in Westen, sage ich mal, gehabt. Und die Oma, die kam dann immer heim und hat hier unter der Jacke halt alles versteckt oder so, ne? So Ach, ähnlich krass. Ist es damals gelaufen.
Ja, ja.
Und natürlich Fahrrad gefahren, aber eher nur mal zu Bekannten, zu Freunden oder mit Freunden. Also sportlich gar nicht groß aktiv. Dann kam die Wende. Dann habe ich gedacht, so, jetzt ist die Chance, ich kann was von Europa zumindest sehen und habe dann in einer Spedition angeheuert als Fernfahrer. Nicht, weil ich jetzt Cowboystiefel anhatte oder so, was das typische Klischee ist.
Ach, würde dir aber stehen, glaube ich.
Und bin damit zum LKW halt einfach mal in Europa rumgeeiert. Frankreich oder Italien und so. Ne? Das hat mich wahnsinnig beeinflusst. Das war richtig cool. So dieses freie Gefühl, ne? Hat man ja vorher nicht. Ja, das habe ich dann so gemacht bis 1999. Hatte natürlich in der Zeit mir ein Motorrad gekauft. Ja, und eine schöne Ducati, die richtig schönen Klang hat. Mhm. Und mit der war ich dann auch
wiederum. Ist das ein schnelles Motorrad oder eher so ein Shopper, wo man gemütlich mitfährt?
Ist auch wieder Aero.
Okay, also ist richtig schon so ein schnittiges, also ich kenne mich nicht aus mit Motor, ist schon so ein schnittiges Ding.
Schnell und rot.
Ja, ja, okay. Das,
ne, so ein richtig Drama-Klang.
Okay.
Und mit der war ich dann auch überall unterwegs in Europa und sowas. Ja, genau. 99 dann. Leider hatte ich dann einen Unfall mit dem Motorrad. Da ist ein Hase über die Straße gerannt und hat mich abgeräumt. Da hast du verloren. Ja, und dann, okay. Wie gesagt, dann bin ich halt gestürzt. Ja.
Ja. Und das war das eine Zeit, wo du schon Leistungssport noch gemacht hast oder war das so eine Zeit so jugendlich, ich gehe jetzt auf Reisen und Sport spielt keine Rolle, außer dass er nebenbei passiert? Weil, also immer gut, Motorradfahren ist wahrscheinlich auch gar nicht mal so nicht, ist wahrscheinlich trotzdem anstrengend.
Ja, ja. Es war aber wirklich eine unsportliche Zeit.
Ja, ja, okay. Das war, finde ich, nur ganz interessant, bevor wir jetzt auf den Unfall, was da wirklich passiert ist, eingehen. Für mich, weil du ja jetzt danach mit dem Sport sozusagen ja wieder aus diesen Unfallfolgen sozusagen rausgekommen bist oder dich wieder ins Leben zurückgearbeitet hast. Was ist da genau passiert und wie muss man sich das vorstellen mit dem Unfall? Das war ja, glaube ich, auch so, dass du den Arm fast verloren hättest. Ne?
Ja, genau. Also ich bin gestürzt. Ich weiß noch, das Letzte, was ich noch in Erinnerung habe, ich bin dem Hasen wollte ich ausweichen, ging aber nicht, weil der zurückgerannt ist und hat mir das Vorderrad weggezogen und dann bin ich so gerutscht Richtung Bäume, das weiß ich noch. Mhm. Und dann erst wieder, wo ich dann auf der Wiese gekniet habe und habe gemerkt, oh Moment, mein Arm, den spüre ich gar nicht. Mhm. Ja, und dann, ich war nicht ohnmächtig, gar nichts, hatte aber auch komischerweise auch nicht die Schmerzen, die man eigentlich da vermutet hätte. Das lag aber daran, dass bei diesem Unfall der Arm so beschädigt wurde, dass alle Nerven, alle Adern, die Knochen, das war alles komplett zerrissen. Und dann kam Krankenwagen, Hubschrauber, alles da. Zum Glück hat mich jemand gesehen, wie ich da reingeschossen bin. Und
sonst wärst du verschwunden und keiner.
Ja, verblutet. Keine Ahnung, durch den Aderabriss hat ja innen alles reingeblutet. Es war ja hier dicker als das Bein.
Das heißt, so der Rest des Körpers hat bis auf Schrammen nichts abgekriegt. Genau, genau. Kopf war sicher wegen Helm und allem.
Genau.
Das war nur der Arm. Weiß man in dem Augenblick, Scheiße, der Arm ist vielleicht für immer gelähmt oder realisiert man das erstmal nicht?
Erstmal hat der Körper ja diese geile Funktion mit dem Adrenalin.
Ja.
Das heißt, das wird ja komplett ausgeblendet. Der schüttet da dermaßen viel Adrenalin aus, dass du das gar nicht mitkriegst oder spürst oder abschaltest, je nachdem, wie schwerwiegend es ist. Und dann denkst du, okay, jetzt kommt da der Rettungswagen, der nimmt mich mit, dann schrauben die was zusammen und dann ist es okay. Ne?
Mhm.
So war es dann auch, Hubschrauber, Krankenhaus. Und da haben sie schon bei der Erstdiagnose, du hörst ja die Leute diskutieren, ja, wie sie mich da im MRT hatten und im CT und sonst wo. Und die Leute diskutiert haben, ja, wir müssen amputieren. Es ist zu schwerwiegend. Da denkst du dann schon, Moment, aber du bist ja vollgepumpt mit Schmerzmitteln. Da denkst du so, ja, ja, macht mal irgendwas, ne? Es ist gar nicht so reell alles. Es spielt sich wie in einem Film ab, halt, ne? Okay, dann schläfst du ein, Not-OP, wachst irgendwann wieder auf und der Arm ist im Gips. Da dachte ich, okay, die haben das hingekriegt. Der wird wieder der Arm irgendwann. Das dauert halt jetzt eine Zeit, aber der wird wieder, ne? Ja, und dann hast du halt Arztgespräche und dann kommt eine OP nach der anderen. Und das ist ja teilweise über Jahre gingen diese einzelnen OPs, weil man die am Anfang nicht machen konnte. Die Schwellung war noch zu stark und wir müssen einen Termin im anderen Krankenhaus und so weiter. Und im Endeffekt ist da 1,5 Jahre oder was sind da vergangen.
Die du permanent im Krankenhaus warst oder immer mal wieder?
Ja, immer mal wieder mit der Vertröstung. Es wird dann im nächsten Krankenhaus wird die entscheidende OP gemacht, wo man die Nerven wieder repariert, wo das Gefühl wieder kommt. Ne?
Mhm.
Und da habe ich mich aber schon so damit abgefunden in der Zeit, dass es für mich gar nicht so ein großes Drama war, sage ich mal, zu hören, das bleibt jetzt erstmal noch für eine gewisse Zeit so.
Mhm.
Ja, stand zwar keine OP mehr aus, doch eine wäre noch gekommen, aber die wäre in Hannover.
Mhm.
Da hätten sie ans Rückenmark ran operieren wollen, hätten meinen Kopf eingeschraubt in so ein Gerät. Dann habe ich gesagt, nee, Leute, ich lass mal gehen, ich lass nicht an Sachen rumarbeiten, wo die funktionieren.
Mhm.
Die wollten ja dann den Latissimus, den Muskel hier, den wollten die als Bizeps da reinstecken. Dann hätte ich den Rücken anspannen müssen, damit sich der Arm gebeugt hätte, weißt du?
Krass.
Und da habe ich dann gesagt, nee, das lasse ich nicht machen. Dann ist der Rücken einseitig, die ganze Anatomie. Das ist dann auch für die physische Auslastung des Körpers nicht gut. Das habe ich dann alles gehen gelassen.
Bist du dann nach wie vor überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war?
Ja, definitiv. Okay. Hätte ich da immense Probleme. Stell dir mal vor, dir fehlt ein Latissimus.
Hm.
Auf der anderen Seite ist er aber da.
Okay.
Wirbelsäule.
Hätte man mit heutigen medizinischen Mitteln mehr machen können oder war das schon alles, was ging damals?
Das ist so eine Sache, so eine Frage, die ich mir eigentlich gar nicht stellen will.
Okay.
Also
kannst du ja auch nicht ändern. Die Zeit hätte, kann man ja nicht zurückdrehen.
Genau, genau, genau. Es hätte mit Sicherheit damals auch schon irgendwo eine Klinik gegeben, die vielleicht das gleich hätte reparieren können.
Hm.
Du musst, das ist halt im Leben so, du musst einfach an die richtigen Leute rankommen.
Hm.
Oder zufällig am richtigen Ort sein, zur richtigen Zeit.
Mhm.
Dann ist alles anders. Aber für mich war das ein Schicksal und alles, was jetzt ist, auch dass wir hier sitzen, wäre nie passiert, hätte ich diesen Unfall nicht gehabt.
Ja, ja, das ist ja das Positive, was man jetzt rausziehen kann, aber das weiß man ja in dem Augenblick nicht.
Genau.
Wie war das? Wie dankbar warst du, dass sonst nichts kaputt war? Gab es auch Zeiten, wo du gesagt hast, Gott sei Dank nur der Arm?
Ja klar, das ging schon im Krankenhaus los. Wir waren damals in einem Vierbettzimmer in Suhl, nicht weit weg von hier.
Da bin ich durchgefahren, habe ich mein Auto geladen, genau.
Witzig. Genau, genau. Und da waren damals ja noch 4 Bettzimmer mit einem Waschbecken, da war ja keine Toilette, nichts da.
Mhm.
Und da lagen natürlich 4 schwerere Fälle mit mir auf dem Zimmer. Der eine war sogar querschnittsgelähmt, ab Hals abwärts, Motorradunfall auch. Dann habe ich mir so gedacht, ey Leute, es ist nichts, was ich habe eigentlich.
Mhm.
Klar, es ist für einen selber der Weltuntergang, wenn man so einen Schicksalsschlag hat. Ne? Aber wenn man dann einen Vergleich wiederum hat zu anderen, die viel schwerer verletzt sind, dann kommt man da ein bisschen runter. Ne?
Du bist aber ja Trotzdem kommt man ja nicht himmelhoch jauchzend aus dem Krankenhaus, sagt, hurra, hier ist jetzt mein neues Leben mit einem Arm. Sondern du hattest doch auch so deine Schwierigkeiten, da wieder ein fröhliches Leben zu führen, oder ja, nicht? Du hattest ja wirklich auch depressive Phasen und die waren auch, glaube ich, gar nicht mal so kurz, ne?
Ja, das ist klar. Du kommst dann aus dem geborgenen Krankenhaus, sag ich mal, raus, wo du ja umhegt, umsorgt wirst und alles ist immer sofort parat. Und dann bist du plötzlich wieder im Alltag. Mit der Situation musst du dich erstmal wieder zurechtfinden. Und dann kam noch erschwerend dazu, dass dann die soziale Absicherung weggebrochen ist. Also das Krankengeld ist ausgelaufen. Dann war mein Status nicht klar. Bin ich jetzt auf Dauer beschädigt oder nicht? Mein Beruf als Lkw-Fahrer konnte ich nicht mehr ausüben. Also musste ich irgendwie mir was überlegen. Was kann ich denn mit der Situation machen? Und da war die Berufsfindung oder die Rehabilitation stand dann im Fokus. Und das waren alles so Sachen, die mich dermaßen psychisch belastet haben, wo ich dann richtig in ein depressives Loch gefallen bin. Ja, zum Glück familiär aufgefangen, alles gut. Aber trotzdem musst du ja mit dir selber erstmal das alles in Einklang kriegen. Ne?
Familiär aus dem Elternhaus oder schon mit einer Partnerin damals?
Beides. Also Elternhaus war natürlich alles gut und Partnerin auch. Gut, meine Eltern hatten sich damals mal getrennt dann. Da war ich aber schon, das war zum Zeitpunkt des Unfalles, kurz davor. Das hat mich dann auch noch mit beeinflusst. Das war alles durcheinander und so weiter.
Wie alt warst du da? Du musst dann 30, 25?
27.
27, ja.
Genau.
Und jetzt sehe ich ja auch diese, das hatten wir auch im Hintergrund beim letzten Mal, so Fotos von dir und dieses Bold. Be Bold ist ja auch so einer deiner Leitsprüche, glaube ich.
Ja, genau.
Wann ist der entstanden? Damals schon oder erst in der heutigen Zeit, wo du wirklich Athlet bist? Oder wann kam dieser Punkt? Oder was war diese eine Situation, wo du gesagt hast, jetzt muss ich aber mal einen Arsch hochkriegen?
Tatsächlich habe ich ja 10 Jahre fast gebraucht, um mich da rauszuschaufeln. Aus diesem Loch 2009 habe ich zum Beispiel das erste Mal mir ein Fahrrad gekauft und umgebaut.
Na? Und die Zeit davor war dann Berufsfindung und überhaupt erstmal klarkommen und immer noch wahrscheinlich viel Reha.
Umschulung war dann da war ich in Leipzig, Umschulung gemacht, dann einen Job gefunden. Zwar, aber der hat mich jetzt auch nicht so ausgelastet und dann war viele Faktoren, die einfach auf mich eingestürzt sind und dann bin ich immer dicker geworden. Ja, ist ja klar. Dann habe ich gedacht, so, jetzt muss ich irgendwas ändern und habe mich dann aus meinem Loch gezogen an meinem eigenen Haken, den jeder so über sich hat. Ne?
Und bin naja, den hat den greift aber nicht jeder.
Nee, der ist nur virtuell, aber jeder sieht, also nicht jeder sieht ihn.
Ja, ja.
Genau. Und das habe ich dann gemerkt und gespürt, dass ja dieser Haken eben da ist und dass auch eben andere Leute sich selber rausziehen können. Ja. Und das erste Mal aber richtig Feedback habe ich bekommen, als jemand auf mich zugekommen ist und hat gesagt, du fährst mit der Situation Fahrrad, ich kaufe mir jetzt auch eins, ich habe auch eine Behinderung. Da habe ich gemerkt, oh, ich bin ja sichtbar, ich kann mich ja mitteilen, ich kann ja Leute erreichen.
Aber wo kam denn das Fahrrad her oder wie kam es zu dem ersten Fahrrad überhaupt? Irgendwie musst du ja gesagt haben, ich mache das jetzt, war das die DDR-Vergangenheit, wo du dann dich dran erinnert hast, dass das Spaß macht oder hast du dir überlegt, Mensch, das kriegt man ja vielleicht mit einem Arm hin, dass ich Sport machen kann und vielleicht auch Strecke machen kann und wieder dünner werde, was auch immer.
Genau, ich habe dann mal recherchiert, also der Gedanke Fahrradfahren ist gekommen, ich bin viel spazieren gegangen im Wald. Ja. Irgendwann hast du aber deinen Wald hier im Umkreis von 10 Kilometern komplett abgegrast. Und da dachte ich so, ich muss irgendwie mal einen größeren Radius haben. Und da kam der Gedanke Fahrrad. Dann habe ich im Internet ein bisschen rumgeguckt und habe dann Leute gesehen, die mit auch Behinderungen, also Amputationen, Fahrradfahren und so weiter, Athleten, die auch richtig erfolgreich sind. Ich habe dann zu denen Kontakt aufgenommen.
Ach, okay.
Ein bekannter Paralympicsieger zum Beispiel, Wolfgang Sacher, der hat den kompletten Arm amputiert. Mit dem habe ich dann telefoniert und der hat mir Bilder geschickt, wie sein Fahrrad umgebaut ist. Und dann habe ich mir ein Fahrrad gekauft.
Rennrad. Ach, und ist das, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so, wo der sich gefreut hat, er kann jetzt jemandem helfen? Und
genau.
Ist das auch schon dieser Spirit, der dich angesteckt hat, das heute auch so zu machen?
Ja, erst hast du so diese Berührungsängste, ne?
Ja.
Wo du so denkst, oh, kann ich den fragen? Mit Behinderten, das ist ja immer so ein Thema, kannst du die einfach so anquatschen oder nicht? Und dann habe ich aber gemerkt, ey, cool. Ja klar, warum? Das ist doch genau der Punkt. Der wollte sich genauso mir mitteilen, ja, was man erreichen kann oder was man machen kann, so wie ich das jetzt auch tue im Endeffekt. Ne? Hm. Und da ist eine Freundschaft entstanden mit Wolfgang. Und der hat mir, wie gesagt, alles erklärt und hat mich sogar dazu animiert, bei den Paralympischen Talenttagen dann mitzumachen. Und Mallorca, Trainingslager, Paracycling, Nationalmannschaft und so. Da war ich dann immer dabei.
Cool. Ja, ja, aber ohne den, ohne Internet wäre es vielleicht nicht so einfach gewesen.
Ne? Ja, stimmt, du erreichst ja die Leute nicht.
Ja, ja.
Die kommen ja nicht zu dir, also hallo.
Ja, aber das kann ich mir schon vorstellen, dass da erstmal eine Hemmschwelle ist, weil du Olympiasportler, dann denkt man, oh, den will man jetzt ja auch nicht nerven und vielleicht will der überhaupt also die hat ja auch vielleicht so ein bisschen Bekanntheitsstatus, wo man sagt, okay, vielleicht will der mit so einem wie mir gar nicht reden, keine Ahnung, ne? Und das unterschätzt man ja. Und das erfahren wir ja durch diese modernen Social Media ja heutzutage, dass das ja geht, dass ja Leute schreiben, wo man denkt, krass, dass der mir schreibt.
Genau.
Ne? Und das war das der Moment oder einer der Momente, der ohne den du vielleicht nicht diesen Weg gegangen wärst?
Genau, das würde ich schon so sagen, ja. Also dieser Kontakt, dieser Spirit, was da auf einmal da war, hat mich total angefixt. Und das hat dann meinen weiteren Weg als Radsportler, sage ich mal so, beschrieben, ne?
Hat sich auch mental was geändert? Wenn du sagst, du warst depressiv, dann warst du vielleicht auch nicht immer gut gelaunt und sonst wie. Und jetzt lerne ich dich kennen und selbst als ich dir gesagt habe, der Podcast ist schief gelaufen, hattest du immer noch ein Lächeln im Gesicht, in Anführungsstrichen, und hast das locker genommen bei der MSR. Immer ein Lachen im Gesicht und so weiter. War das trotzdem in der Zeit, wo du bis 2009 auch schon so, oder ist das auch erst ein Spirit, den du lernen oder angenommen hast, als du wieder befreit warst?
Grundsätzlich war ich ja schon immer ein positiver Typ oder auch ein lustiger Typ. Viele kennen mich ja nur als lustigen Typ, der immer einen Spruch auf den Lippen hat, so, ne?
Ja.
Und das habe ich ja größtenteils beibehalten, aber ich habe halt auch viel überspielt. Also wenn es mir mal schlecht ging, dann habe ich halt einfach so getan, als ob es mir gut geht.
Ja.
Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, das ist aber nicht gut.
Mhm.
Weißt du, nur so zu schauspielern für andere.
Ja, ja,
ja. Im Endeffekt. Genau. Und das musste ich aber erst, die Erkenntnis musste ich erst erlangen, ne? Jo. Und jetzt ist es so, dass ich auch mal zeige, wenn es mir nicht gut geht, ganz einfach.
Okay.
Ja? Aber größtenteils bin ich jemand, der alles positiv sieht und der das auch. Es ist mir zum Beispiel klar, wenn es regnet, ist es kacke.
Ja, ja.
Aber ich kann es nicht ändern. Und das ist der Punkt. Früher hast du dich da selber fertig gemacht, wenn irgendwas irgendwie blöd ist. Aber du kannst es ja nicht ändern. Und das habe ich abgestellt.
Hm. Die Laufbahn dann ab 2009. Dieser Punkt, du fährst mal Fahrrad. Wie muss ich mir das vorstellen? Bist du denn dann das erste Mal deine ersten 50 Kilometer gefahren und erstmal nur für dich? Oder wann kam das, dass du auch gesagt hast, ich melde mich mal bei so einem Event an?
Klar, erstmal für mich selber. Ich musste erstmal eins werden mit dem Material, ne? Und mit dem Umbau und Sicherheit erlangen und so. Und dann kamen immer mehr Kilometer dazu, 50 Mal, auch mal 60. Was schon gigantisch war. Und dann
ja, vor allem alles mit einem Arm.
Genau, genau.
Das heißt, das sind andere 60 Kilometer, als jemand mit zwei Armen das vielleicht gewohnt ist. Genau. Und alles natürlich nicht das Radfahren, was du früher gemacht hast, weil du eben, ja, du musst ja viel konzentrierter und das wahrscheinlich ist, wie lange lernt man eine Routine, dass man das einarmige Fahren in Fleisch und Blut übergeht?
Ja, das dauert schon. Es ist heute noch so teilweise, wo du so denkst, oh, das war jetzt aber ein bisschen tricky, die Situation. Also es ist ja auch nicht jede Straße gleich und alles reagiert ja unterschiedlich, ne? Ich muss extrem vorausschauend fahren, muss gucken, was ist da los, und kann mich eben nicht so die Abfahrten runterstürzen. Also das hat damals dann auch immense Zeit gebraucht, bis ich mich überhaupt mal getraut habe, mit jemandem anders zu fahren als Gruppe. auch, ne? Und mich dann irgendwie auf jemanden verlassen muss, der vor mir fährt, weil meine Reaktion oder die Bremskraft ja höher ist. Ja, ich habe ja noch einen mechanischen Umbau, was Bremsen angeht.
Na gut, das Rad früher war nicht so, wurde heute mit einem Finger und Scheibe, sondern da musstest du ja mit einer Hand doppelt so kräftig drücken als jemand.
Genau, genau. Und das war halt extrem kompliziert und mir hat auch die Hand extrem wehgetan, immer gerade in den Alpen. Ich habe dann angefangen, Marathons zu fahren bei uns in der Region. Da gab es hier einige, die gibt es jetzt leider nicht mehr. Dann natürlich auch Marathons outside von Deutschland, ne? Also Ötztaler, mehrfach Super Giro Dolomiti, Dreiländer Giro.
Ab welcher Zeit war das? 2012, 13, 14?
Genau, ging das los. 2013 war mein erster Ötztaler.
Ja.
Den habe ich damals einen Startplatz bekommen von jemandem, der nicht konnte. Natürlich gleich beim Mistwetter, also auf dem Küter hat es geschneit.
Das war ja, Ötztaler war ja immer Mistwetter. Nur in der italienischen Seite war es warm, ne?
Und ich erinnere mich noch dran, ich bin da hochgefahren. Hochwärts ist ja alles okay.
Ja, ja.
Und da oben dann runter, ich habe gedacht, mein Rad ist kaputt. Aber das war ich, wo so gezittert hat.
Okay.
Und das ganze Rad hat sich aufgeschaukelt dadurch. Ja. Unglaublich. Das war wie Nadelstechen im Gesicht, ne? Und unten, weiß ich noch, war dann jemand, der gesagt hat, wo ich dann meine Regenjacke ausgezogen hatte, ich soll meine Hand, die rechte Hand, bei ihm und das Trikot auf die nackte Haut legen, damit die warm wird. Weil ich konnte die nicht mehr bewegen.
Mm.
Die rechte, ne? Und demzufolge auch nicht bremsen.
Ja, das haben wir alle schon mal erlebt in den Alpen. Das ist schon die Hölle, ne? Das denkt man gar nicht.
Genau.
Dass man da im Sommer mal Handschuhe braucht teilweise.
Ja, ja, du fährst da 4 Jahreszeiten durch. Das ist unglaublich. Ja, ja. Und das hat so diese Langdistanzen, das habe ich dann gemerkt, die liegen mir. Da fühle ich mich wohl, ne? Kann ich mich gut einteilen und so weiter. Genau, und so ist einer nach dem anderen dazugekommen. Deutschland, Suam zum Beispiel auch, ne? Schwarzwald Ultra.
Dieses in der Gruppe fahren, fühlst du dich, weil du das vorhin so am Rande gesagt hast bei der MSR, fühlst du dich am wohlsten vorne zu fahren?
Ja, also ich bin eigentlich lieber vorne als dahinter. Erstens kenne ich die Leute nicht, die da mitfahren, das sind alles fremde Leute. Ich weiß nicht, wie gut können die Gruppe fahren oder nicht. Wenn ich hier mit meinen Kumpels fahre, ist alles okay, da habe ich Vertrauen. Aber ich teile gerne mir selber mein Tempo ein. Manchmal fühle ich mich unterfordert oder überfordert. Das kommt immer darauf an. Ich weiß noch, vor 3 Jahren...
Kann beides doof sein.
Ja, ja, genau. Ja. Und gerade bei so einer langen Distanz, wenn du da unterfordert bist, ist nicht gut. Ne? Und ich weiß noch, vor 3 Jahren, da gab es einen Stadtblock, da war ich mit drin bei der Mecklenburger Seenrunde mit Markus Burkhardt. Okay. 30er Schnitt war angesagt, den haben wir auch gehalten, aber es war für mich halt einfach zu langsam. Ich bin da nicht auf Temperatur gekommen und dann quälst du dich da auch rum.
Ja, ja, das habe ich auch schon festgestellt. Ja. Das denkt man gar nicht, das langsam fahren, das ist Social Ride, 2-3 Stunden, alles okay.
Ja.
Aber wenn du einen 10-Stunden-Tag vor dir hast und du weißt, du fährst zu langsam, du wirst kalt, die Muskulatur wird nicht warm.
Genau.
Vielleicht brauchst du auch mehr diese Wärme als jemand, der mit deinem Arm, als es vielleicht bei mir wichtig wäre. Aber das ist schon, das denkt man gar nicht, dass das, wie gesagt, 1, 2, 3 Stunden völlig easy. Fahre ich gerne spazieren, aber danach muss irgendwie so ein Tempo sein, wo man nicht zu schnell, nicht zu langsam ist. Und das zu finden und dann eine Gruppe zu finden, war bei dieser MSR auch ganz, ganz schwierig.
Ja. Was ja noch erschwerend dazu kommt, ist ja, dass der Arm, also ich fahre ja praktisch 10 Stunden in einer Position.
Genau, das ist ja das, was ich vorhin meinte mit kein Wiegetritt, sonst wie 10 Stunden eine Position, ist ja unvorstellbar.
Aber nicht nur eine Position, wo du mal länger Position wechseln kannst, sondern nee, die ist ja auch noch Bremsgriff. Also der Arm ist ja praktisch fest mit einem Klettband, das hat auch einen gewissen Grund, dass der jetzt fixiert ist an dem Lenker, aber ich kann das Klettband nicht einfach so abmachen und mal den Arm auf dem Oberlenker platzieren. Oder mal Unterlenker, weißt du?
Also das ist tatsächlich was mir im letzten Podcast gar nicht so bewusst geworden ist, dass du ja, weiß ich nicht, hast du denn die Chance zu sagen, du ruckelst mal mit deinem Po ein bisschen auf dem Sattel rum oder ist das auch eine relativ feste Position?
Es gibt schon Möglichkeiten, die habe ich mir dann so ein bisschen angeeignet, wie man jetzt den Nacken zum Beispiel ein bisschen aufdehnen kann. Das ist das Hauptproblem hier oben oder der Plexus hier vorne, alles. Das wird alles, das geht alles zu.
Ja, ja.
Ja, und das ist dann, da muss ich dann, überdehne ich den rechten Arm nach hinten extrem zum Beispiel. Ne?
In den Pausen aber dann.
Ja, beim Fahren auch. Der ist ja fest.
Ach, und du kannst dann doch einhändig mit dem linken Arm, also fährst freihändig in Anführungsstrichen, außer dass der Arm da
genau,
ist, ne?
Genau.
Okay.
Ein Kopf vom Trizeps geht noch.
Mhm.
Sind ja drei eigentlich, ne?
Ja, ja.
Und ich kann ein bisschen strecken und dadurch auch ein bisschen mal kurz stabilisieren, auch wenn ich mal trinken muss.
Ah ja.
Aber
stimmt,
nicht,
ja,
nicht lange, weil das sonst gleich verkrampft.
Da denkt man gar nicht drüber nach. Es ist ganz, ganz schwer, sich da reinzudenken. Da kommen immer wieder Sachen, wo man sagt, ja stimmt, wie blöd muss man sein? Das ist ja auch ein Problem, man muss ja was trinken können.
Ja, ja, genau, das sind alles so, oder Handzeichen geben, abbiegen und so eine Sachen. Das sind alles Sachen, die ich vorausschauend machen muss. Ich muss praktisch gucken, hinten kommt was von hinten, wenn ich links abbiegen will.
Ja, ja.
Wenn was kommt, muss ich rechts ranfahren und warten.
Ja.
Ich kann nicht links die Hand raushalten, weißt du?
Mhm.
Und das ist alles so in der Arbeit.
Fährst du mit so einem Radar jetzt auch, oder nee, mittlerweile? Das wäre ja eigentlich genau das Gerät für dich.
Ja, gut, ich bin aber gewechselt zu Wahoo.
Ja, das kann man da anschließen, das ja, geht. Okay, okay. Ich muss dir mal, technisch muss ich dir nochmal, das ist easy. Ich schicke dir eins. Wie kommt sowieso demnächst eins in Hannover an? Ich habe eine Garmin-Bestellung, da schicke ich dir eins.
Wunderbar,
als kleines Podcast-Geschenk.
Ja,
weil das wäre ja ein Gamechanger für dich, zu wissen, was von hinten kommt, glaube ich.
Aber ich bin ja sowieso jemand, der im Straßenverkehr nicht so aktiv oder so passiv unterwegs ist, sage ich mal. Ich gucke immer nach hinten, mehrmals.
Ja, ja,
immer
ja.
Zu. Ich gucke immer zu nach hinten und ich kommuniziere auch mit den Autofahrern zum Beispiel. Wenn ein LKW hinter mir ist, gerade hier im Thüringer Wald, LKW hinterm Fahrradfahrer, das ist nicht lustig.
Nee.
Da fahre ich zum Beispiel mal rechts ran und wink den vorbei. Oder mache mir den Kopf so und die hupen dann und freuen sich. Das ist doch, das braucht man viel mehr, sowas.
Weißt ja, du,
so,
das, ja, ja.
So eine Kommunikation im Straßenverkehr, dann ist es alles ein bisschen easier, ne?
Das mache ich mittlerweile auch. Ich war früher auch so, wo ich dachte, oh, die überholen alle mal so eng, dann meckerst du immer mit den Autofahrern und dann so auf Feldwegen zum Beispiel, wo es eng wird, wo ich auch sage, okay, ich muss nicht mehr auf meinen Schnitt zu gucken.
Genau.
Aber das heißt, dass sprichst du das denn, wenn du jetzt in so einer fremden Gruppe ankommst bei so einem Marathon, sagst du denn sofort, hier, passt ein bisschen auf, ich habe nur einen Arm zur Verfügung und so weiter, muss man wahrscheinlich ganz offen mit umgehen. Das und muss man aber glauben, hattest du da am Anfang Hemmungen?
Ja, genau. Am Anfang hatte ich Hemmungen, das zu zeigen oder ich wollte eher nicht, dass man das so sieht auf den ersten Blick. Also das war mir eigentlich unangenehm, behindert zu sein. Verstehste? Wobei, jetzt fühle ich mich ja gar nicht behindert. Ich bin ja auch nicht krank oder irgendwas. Das ist ja nur, der Arm geht nicht.
Ja, aber ich kann nicht verstehen. Ja.
Genau. Und es fällt mir persönlich leichter, wenn ich jetzt auf die Leute zugehe und sage, ey, heben wir das mal auf, weil geht nicht. Oder mach mir mal das Bändchen ran, geht nicht. Oder die Stadtnummer auf dem Buckel. Und dann merkst du, okay, klein, kein Problem. Ne?
Ja.
Die Leute wollen angesprochen werden, die wollen einbezogen werden. Und das ist ja Inklusion.
Ja, also so ein beidseitiges Ding auch. Ne? Aber schwer, das kann ja sein, wenn du nicht so ein Selbstbewusstsein hast und ganz schüchtern bist, kriegst du das ja gar nicht hin.
Ja, genau. Und das ist meine Mission.
Als Betroffener, ja.
Die Leute eben zu motivieren, dass sie eben aus sich rausgehen können. Ne?
Ja, cool. Und das heißt, diese ganze Depressionsgeschichte war dann mit einem Schlag weg, als du wieder sportlich warst, oder?
Also ganz weg ist die nicht. Die ist nach wie vor auch nicht weg. Ne? Also ich habe auch Nächte, wo ich nicht schlafen kann, weil das Unterbewusstsein irgendwas abgespeichert hat, was es dann abruft in dem Moment und dich zu schlaflosen Nächten bereitet.
Okay.
Das ist ganz unterschiedlich. Ich konnte es auch noch nicht festmachen, an was für Faktoren das verknüpft ist, wann das auftritt oder so, ne? Aber ganz weg kriegst du eine Depression. Es begleitet dich, glaube ich, so ein lebenslang halt einfach. Es ist nur die Frage, wie gehst du damit um? Und wie öffnest du dich anderen gegenüber und wie baust du diese Depression im Endeffekt in dein Leben ein und lässt andere teilhaben, ne? Und das ist das Wichtigste, dass man eben wichtiger ist es, dass andere Bescheid wissen, als wie wenn sie es nicht wissen würden und du würdest dich permanent verstellen müssen.
Okay. Das heißt, das machst du nicht. Das heißt, wenn man dich fröhlich sieht, dann bist du fröhlich.
Genau.
Wenn man dich nicht oder ernst oder nicht fröhlich sieht, dann ist das auch so und dann würdest du da nicht sagen, ich kaschiere das.
Genau, dann möchte ich aber auch darauf angesprochen werden, ne? Und ich sage dann, heute geht es mir einfach nicht gut oder so, weißt du? Aber ich möchte dann nicht, dass hintenrum getuschelt wird oder so, weißt du, das mag ich gar nicht.
Ja, okay. Ja, interessant. Jetzt ist natürlich damals das mit den Radmarathons und den ersten Events und Ötztaler ist ja auch schon wirklich ein Brett, das zu finishen, ist ja für jeden, ganz viele, die dir das Ziel haben, das zu finishen. Wann kam das, dass du auch sagst, ich werde jetzt ein bisschen ambitionierter? Hat sich das einfach ergeben? Aus Bock einfach? Oder war das dieser Instinkt oder vielleicht die Gene von deinen Eltern noch?
Ja, mit Sicherheit die Gene, auf jeden Fall. Und du weißt ja vielleicht selber, wenn du jetzt einmal dir ein Ziel gesetzt hast und hast das erreicht,
ja,
dann ist schon der Drang danach da, irgendwie das Ziel ein bisschen höher zu stecken und wieder was Neues zu erreichen. Ne? So ist es im Endeffekt bei mir. Also wenn ich jetzt irgendwie den Ötztaler gefahren bin, ja, dann denke ich, okay, jetzt melde ich mich wieder an, aber ich möchte gerne eine halbe Stunde schneller sein, zum Beispiel. Aber trotzdem noch Erlebnis haben. Also es ist ja nicht, ich gewinne das Ding ja nicht. Das
war ja eine Gratwanderung. Es gibt ja auch Leute, die haben dann eine Depression, weil sie nur diese Ziele haben. Gibt es ja auch.
Ja. Ne? Wie gesagt, bei mir ist es dann eher umgekehrt. Wenn ich jetzt eine schlechtere Zeit fahre, ist es für mich, aber das hält nur kurz an. Ist es mal so ein bisschen so, ah, Mist. Weißt du? Wenn ich aber 2 Minuten schneller war, dann ist es ja so ein Sekundenglück.
Ja, das habe ich festgestellt. Das bei der MSR gab es ja, glaube ich, auch so ein bisschen schneller als beim letzten Mal. Ja, findest du genau, so ganz schön. Da habe ich schon zwischen den Zeilen ich gesagt, okay, der hat noch ein bisschen mehr Wettkampf gehen, als ich zum Beispiel hätte. Fand ich schon ganz spannend, aber irgendwie noch auf eine gesunde Art und Weise, weil man kennt auch Leute, die wirklich nur verbissen sind und das ist ja dann nicht mehr gesund. Und wie kriegt man das hin, dass man da diese gesunde Dosis hat? Weil das fand ich eigentlich bewundernswert, dass du so ein cooler und netter Typ bist und wahrscheinlich auch, wie gesagt, den LKW-Fahrer durchlässt, aber trotzdem eine gute Fäustlich, eine bessere Zeit zu fahren.
Ja, genau.
Wie kriegt man das hin? Das ist ja auch, wäre ja ein Tipp nach draußen. Wie kriegt man das hin, dass man schneller Bock hat, schneller zu fahren, aber entspannt genug ist, auch mal zu sagen, ach komm, jetzt fahre ich hier mal mit einem und quatsche mit dem, Schnitt ist egal. Du wirst ja bei der MSR nicht nur draufgehalten haben.
Nee, na klar nicht. Im Endeffekt muss es dir Spaß machen. Ja. Und wenn dir das Spaß macht, zu ballern oder mal schneller zu fahren als letztes Jahr und du weißt, wo du das einbauen kannst, wo du im letzten Jahr vielleicht was liegen gelassen hast oder gebummelt hast, und du weißt es, dann denkst du, ah ja, cool, das hat geklappt. Das ist ja eine coole Nummer. Ja. Wenn ich aber das Gefühl gehabt hätte an dem Tag, heute quatsche ich mal mit jedem da ein bisschen in jeder Gruppe, dann hätte ich das gemacht.
Also du machst das auch abhängig nach, also wenn du nach dem Start merkst, Beine sind nicht gut oder die Situation ergibt was anderes, dann sagst du auch, okay, Ziel mache ich nächstes Jahr.
Korrekt, ganz genau.
Das kann auch passieren. Und
wieder der Geist.
Ja. Finde ich ganz spannend. Jetzt ist natürlich ein zweiter Radunfall in 2019 noch passiert.
Ja, genau.
Und da ist jetzt die große Frage, die ich mir jetzt auch noch mal stelle, auch weil wir ja jetzt uns schon länger kennen, ist das Routine, wo man sagt, ja, hatte ich ja alles schon mal, weiß ich, wie ich mit umzugehen kann, ich werde schon wieder, oder ist das Schlag ins Gesicht und volle Breitseite, wo du sagst, jetzt habe ich so viel erreicht und mich so rausgekämpft und jetzt kommt das Schicksal noch mal?
Ja, das Erstere. Tatsächlich war es für mich das Gefühl, okay, die holen mich jetzt mit dem Krankenwagen, dann schrauben die irgendwas. Und morgen gehe ich wieder raus aus dem Krankenhaus.
Also du hattest durch deine Erfahrung, dass du wirklich zu einem guten Athleten geworden bist, dein Leben meistern kannst, trotz Behinderung war das alles viel, viel einfacher als beim ersten Mal.
Genau. Und das spielt auch eine riesengroße Rolle, ob du davor eben schon im Training bist oder athletisch bist und dein Körper entsprechend vorbereitet ist. Und dir passiert so ein Unfall, kannst du das auch muskulär zum Beispiel oder so viel einfacher wegstecken als untrainiert. Ne? Mhm. Klar, bei dem Unfall 2019, der Grund war, ich habe so eine Bodenwelle nicht gesehen, so einen aufgeteerten Geschwindigkeitsbegrenzer. Und mir hat es den linken Arm, der gelähmte Arm, vom Lenker vibriert. Mhm. Der ist runtergeschlagen worden und dadurch ist der ganze Lenker verrissen und ich bin über Kopf drüber und dann auf dem Gehweg, Kante drauf und Rippen gebrochen, Schädelhirntrauma, Platzwunde hier. Das Lenker hat im Bauch gesteckt wie auch immer das geht, hier ist eine Narbe, da war der 5 cm drin, der stumpfe Rennradlenker.
Das hat meine Frau mich zuerst gesagt, ob ich den Lenker im Bauch gekriegt habe.
Ja.
Als ich jetzt den MSR-Sturz hatte,
ja, ja.
War das, sagt sie, wenn, das ist ja das Gefährlichste überhaupt. Also auch genau. Wenn, also nicht, dass er drinsteckt, ist ja nochmal eine ganz andere Liga, aber selbst ja. Wenn er nicht drinsteckt, ist ja. Das ja gefährlich. Ne?
Und wie gesagt, hier...
Du bist über den Lenker gegangen sozusagen.
Siehst du noch die ja. Narben am Bein, ne? Ja. Hier alles. Und seit, also das war so schwerwiegend, also die Rippenbrüche, 5 Stück, waren angebrochen hinten an der Wirbelsäule.
Mhm.
Dann hatte ich eine Deckenplattenimpression vom Wirbelsäule-Wirbel. Okay. Das war schlimmer, also von den Schmerzen her, als mein Unfall damals mit dem Arm.
Das ist ja ein Polytrauma ja. Am Ende des Tages.
Genau.
Aber ein schweres Polytrauma.
Und seitdem, der Lenker hier drin, hat wahrscheinlich irgendwas zerstört. Ich weiß nicht, das ist alles taub. Also das linke Bein ist jetzt praktisch teilgelähmt.
So Oberfläche, also du kannst alles bewegen, normal gehen und Radfahren, aber du hast eine Oberflächen...
Oberfläche ist komplett weg.
Also so eine Störung. Eine,
genau,
eine,
genau, genau.
Ich komme auf den Namen
Sensibilität,
nicht. Sensibilitätsstörung, ne? Ja, ja, okay.
Genau, und auch krass. Das Bein ist dadurch auch, wahrscheinlich hat es trotzdem ein paar Muskelfasern zerlegt, keine Ahnung.
Hm.
Aber beim Test ist das Bein links immer 20, 30 Watt weniger.
Hm.
Also ist auch eine... festgestellt worden beim Gutachten dann irgendwie.
Ja.
Tinnitus habe ich seitdem.
Das war durch das Schädelhirntrauma hat man das. Ja,
scheiße. Ja, 80 Dezibel ist der laut.
Okay.
Habe ich jetzt Hörgeräte bekommen, weil man hat eine Schwerhörigkeit festgestellt, weil ich früher mal DJ war. Und, und dann hat man gesagt, okay, wir bauen jetzt Hörgeräte ein, dann kriegt das Gehirn einen anderen Input und blendet den Tinnitus weg. Funktioniert auch ganz gut, aber jetzt hat sich das Gehirn schon wieder an die Hörgeräte gewöhnt und denkt, ha,
okay.
Jetzt steuern wir den Tinnitus mal wieder bei. Ne?
So. Okay.
Ja, wie gesagt, das war jetzt 2019 der Crash. Aber auf deine Frage zurückzukommen, es war nicht so, wo ich gedacht habe, oh, das war es jetzt mit dem Radfahren. Sondern im Gegenteil, nee, das gleich wieder drauf. Also sobald es ging, in der Reha hatte ich mein Rad noch mit und bin dann wieder gefahren.
Okay.
Weil die wollten dann mit mir in der Reha so komische Sachen machen. Erstes Mal war das eine Reha für, sag ich mal, wenn du eine Hüftprothese oder eine neue Hüfte gekriegt hast,
ja, ja, ja.
Dann hast du ja das als Fokus.
Mhm.
So, ich komme da an als komplette Baustelle und die machen mit mir Wassertreten mit 20 Jahre älteren Damen. Ja, da habe ich dann zum Doktor gesagt, pass auf, ich bringe mein Fahrrad mit in die Reha, ich fahre hier 20 Kilometer hin und her, das tut mir mehr gut, als wenn ich da im Wasser rumeier. Das hat auch geklappt, genau. Musste ich aber auch erst eine gewisse Angst überwinden, wieder aufs Fahrrad zu steigen. Ne?
Naja, das ist ja jetzt ein Fahrradsturz das erste Mal, wo du sagst, okay, und dann genau. Mit dem Arm, ja, okay. Wie überwindet man das? Ist das dann auch, das ist ja auch wieder Geist.
Das ist nur Geist. Und da musst du dich dann auch zwingen zum Radfahren und immer mehr und das blendest du dann automatisch weg.
Mhm.
Du weißt das selber vielleicht, wenn du mal Rad fährst und es passiert zum Beispiel bei so einem Marathon ein Unfall, wo jemand stürzt, ein Teilnehmer. Du siehst das. Fährst du vielleicht kurz mal 3 Minuten verhalten.
Mhm. Und dann ist es...
Und dann ist es wieder... Weißt du?
Wenn du selber stürzt, dauert das länger. Ja, ja.
Ähnlich ist es hier so gewesen.
Mhm. Wie lange hast du gebraucht, dich da rauszukämpfen? Wann warst du da wieder vollständig genesen, bis auf das, was jetzt geblieben ist?
6 Wochen später war ich wieder auf dem Rad.
Okay.
Aber halt nur verhalten, ganz locker, ganz easy. Das war ja im Juni auch.
Ja.
Anfang Juni. Genau. Und da habe ich dann den Rest des Jahres easy gemacht. Und dann im Winter fast gar nichts. Und im nächsten Jahr, 2020, im Frühjahr ging es da wieder los. Da war Corona noch.
Den Sturz hättest du wahrscheinlich so nicht verarbeiten können ohne den ersten Unfall wahrscheinlich.
Ja, das glaube ich auch.
Na?
Das hat mich schon geprägt, das war schon verankert. Genau.
Du bist ja jetzt auch Botschafter in Sachen Inklusion, Paracycling. Ich glaube auch, hast du auch einen offiziellen Titel, ne?
Nö.
Ne? Bist einfach, aber wirst, glaube ich, als Experte sieht man ja immer mal einen Zeitungsartikel. Du hast ja heute auch einen mitgebracht da hinten, den ich ja schon kannte. Das heißt, in Radmagazinen wirst du mal interviewt und so als positives Beispiel. Wie ist das dazu gekommen, dass du Ja, du hast ja von der Geschichte mit Wolfgang erzählt, den du damals angeschrieben hast. Und war das dann irgendwie so von alleine gekommen, dass du auf einmal sichtbarer wurdest, Leute dich angesprochen haben und du gesagt hast, ach komm, ich mach mal Instagram oder Facebook, was auch immer. Weil da bist du jetzt ja sehr präsent und dich schreiben Leute an. Wie genau ist das gekommen?
Ja, genau. Das ist ja damals alles aufgekommen mit dem Facebook und dem ganzen Social Media. Natürlich habe ich mir dann auch einen Account gebastelt und habe dann mit Leuten Kontakt aufgenommen, die gleiche Schicksale erlitten hatten oder ähnliche. War dann, wie gesagt, im Mallorca mit der Parasatic-Nationalmannschaft parallel zum Training. Ich war nicht in der Mannschaft drin, aber ich war zur gleichen Zeit vor Ort und bin mit denen gefahren. Auch wieder Kontakte geknüpft. Und da habe ich gemerkt, es tut mir gut, wenn ich mich austausche mit Gleichgesinnten, aber auch mit, ich sag mal, nicht behinderten Menschen. Und da habe ich gemerkt, ich muss meine Geschichte irgendwie verbreiten. Ich möchte, dass die Leute das wissen, dass man eben sich raus aufraffen kann.
Ja.
Na? Und so ist das Ganze immer mehr geworden, hat sich immer mehr aufgebaut im Social Media. Dann bin ich ja meinen Lieblingsradmarathon gefahren, die Mecklenburger Seenrunde, und habe im Nachgang mit dem Detlef Köpke gesprochen. Hab gesagt, du Detlef, hier sind doch bestimmt auch einige dabei, die irgendeine Behinderung haben oder so. Das weiß man alles ja gar nicht. Wer sich da anmeldet, man kann ja da kein Häkchen machen. Lass uns doch mal was zusammen machen in Richtung Inklusion. Und hat Detlef gesagt, okay, pass auf, wir plaudern mal. Und dann Inklusionsbotschafter bin ich für die Mecklenburger Seenrunde. Und das ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt gewesen, Inklusion zu leben oder jetzt das Thema anzugehen. Ne? Genau. Und das funktioniert wunderbar. Also gerade bei der Mecklenburger Seenrunde kommen auch immer wieder Leute auf mich zu, wie dieses Jahr war einer bei mir mit einer Beinprothese. Ich hatte da ja einen Stand diesmal da mit dem Thema Inklusion und Swift. Und da sind die Leute gekommen oder auch die Handbiker und sowas alles. Und das ist gar nicht mal so eine geringe Zahl. Die Leute, die da teilnehmen mit Behinderung.
Und diese Vernetzung, weil ich muss ja auch sagen, ohne Detlef Köpke, ohne dich kennenzulernen, dann hätten wir das jetzt hier im Podcast auch nicht, vielleicht noch nicht so als Thema. Ich war aber immer auch schon so ein bisschen auf der Suche nach einem Podcast-Partner. So ist es nicht, aber dann verbleibt das wieder, wie es halt manchmal so ist. Ist das alles noch Kinderschuhe, dass man da zu wenig drüber spricht? Oder sagst du, mit den modernen sozialen Medien ist es auch schon geil, dass man es sieht?
Auf jeden Fall sind die Social Media, Social Media an sich ist ja ein ganz cooles Medium, um sich schnell weitreichend zu zeigen, ne? Oder auch ein Thema zu verbreiten. Natürlich flacht alles gerade ein bisschen ab und es stagniert alles ein bisschen rum. Aber du erreichst halt einfach trotzdem viele Leute gleichzeitig. Und genau, und das ist halt übelst wichtig, weil das Thema Inklusion ist noch lange nicht da, wo es mal hin sollte. Ne? Es gibt viel zu viele Menschen, die alleine vor sich hin vegetieren, sage ich mal so, und keinen Zugang haben oder sich nicht trauen. Wenn sie dann aber Beispiele sehen, wo es eben funktioniert, dann, so wie ich damals auch hellhörig geworden bin auf jemanden, der das schon lebt, den Sport mit Behinderung und so, dann ist es doch eine ganz coole Geschichte, dass man eben Leute erreicht. Ne? Und das muss noch viel, viel, viel mehr oder viel verbreitet werden. Und dafür gibt es ja auch einen Award, der German Paralympic Media Award, den habe ich letztes Jahr verliehen bekommen in der Kategorie Social Media.
Okay.
Eben wegen meinem Instagram-Account, weil ich da so bin, wie ich bin und die Behinderung eigentlich gar nicht so fokussiere, sondern nur zeige, was ich denn so mache. Und beiläufig bemerkt man ja bei mir erst, dass die Behinderung da ist.
Ja.
Und das ist wichtig. Da werden bei diesem Award werden zum Beispiel Berichte geehrt oder ausgezeichnet in Magazinen oder Filmprojekte oder Social Media oder Podcasts auch, wo sich das Thema um die Behinderung dreht oder um Inklusion. Damit eben, sowas ist wichtig, viel mehr Berichte müssten da existieren in den Medien.
Ja, die Problematik, die man hat, ist, dass wahrscheinlich diese Schnittmenge von beiden Seiten, von den Nichtbehinderten und von den Behinderten aus, dass da zu wenig Schnittmenge entsteht. Das heißt, mit Behinderung bist du vielleicht mit anderen, auch mit Behinderten zusammen, die eine Behinderung haben. Und als Gesunder tummeln sich die ganzen Gesunden um dich rum. Also gesund sind ja alle am Ende des Tages, aber wenn du keine Behinderung hast oder sonst wie. Also es ist ja diese, irgendwo das zusammenzuführen. Und da sind ja, glaube ich, auf beiden Seiten Hemmungen. Und das würde ich auch für mich so unterschreiben. Du gehst ja jetzt dadurch, dass ich dich kenne und so weiter, würde ich ja, und auch schon durch Inklusionsberichte und dadurch, dass ich habe ein Video gedreht über die Special Olympics Triathlon Hölle von Kuh, da war ich mal so ein bisschen unterwegs, und dann kommst du durch Zufall überhaupt, weil ich den Veranstalter von der Hölle von Kuh kannte, da mitgemacht habe, ein Jahr vorher ein Video gedreht habe, gesagt, komm doch mal einen Tag vorher, da haben wir Special Olympics. Und dann kommst du durch Zufall da überhaupt erstmal in Verbindung mit. Ich habe das nicht gewusst, dass es das gibt. Natürlich weißt du, dass es Menschen mit geistiger Behinderung gibt und so weiter, aber das ist du kommst damit teilweise gar nicht, das sind eigene Bubbles, so wie wir in der Radfahrbubble sind, mit den Läufern auch nichts zu tun haben, ja, genau. In Anführungsstrichen. Und das zu verbinden, glaube ich, ich finde es erstmal krass, dass es viel, viel besser ist als vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren.
Klar.
Dass wir da große Schritte vorwärts gehen, aber immer noch so in den Kinderschuhen stecken wahrscheinlich.
Es ist ja so, solange es dich nicht selber betrifft, schiebst du diese Bubble einfach auch irgendwo so vor dich her, weißt du?
Ja, blendest du aus.
Ja, ja, genau.
Es ist ja auch wenn ich keine Behinderung habe, muss mich aber mit dem Thema beschäftigen, ist es ja trotzdem ein Beschäftigen und etwas, wo man ernsthaft drüber nachdenken muss. Das ist nicht eine Comedy-Show, die du anguckst.
Ich mache es zum Beispiel so mit meinen Kindern auch. Meine Kinder, also der Kleine ist jetzt 8 oder wird 8, der fragt mich immer mal, wenn er jemanden sieht, der im Rollstuhl sitzt, weil er weiß ja, ich habe eine Behinderung.
Ja.
Und er sieht jetzt jemanden im Rollstuhl sitzen und sagt, Papa, hat der auch sowas wie du? Und das sage ich, pass auf, lass uns mal hingehen. Nicht gucken, sondern wir gehen mal hin und fragen den mal. Vielleicht möchte er uns ja was erzählen. Und dann mache ich das, dann gehe ich da hin und frage. Und du merkst, teilweise blocken sie ab, ist klar. Nicht jeder möchte sich öffnen, ne?
Ja, ja, ja.
Aber du merkst, manche sind richtig begeistert und freuen sich, dass sie sich jetzt mitteilen können und ihre Geschichte erzählen können, warum das jetzt so ist. Damit man sie nicht eben immerzu anguckt, sondern auch mal weiß, was dahinter steckt, ne?
Ja, ja, das ist ja eine Geschichte, die dahinter steckt. Und da siehst du, wie du es eben schon gesagt hast, es ist auf beiden Seiten Hemmung, jemanden anzusprechen. Gleichzeitig möchte der vielleicht nicht angesprochen werden, weil er nicht so offen ist oder das nicht gelernt hat und möchte nicht drüber sprechen. Das ist also ist ganz krass, da so drüber nachzudenken. Und eigentlich müsste man sagen, na gut, beide Seiten müssen da so mit umgehen, als wäre es das Normalste in der Welt, in Anführungsstrichen. Weil man hört sich ja auch andere Geschichten an, die vielleicht nichts mit Gesundheit oder sowas zu tun haben, wo man sagt, das interessiert mich, was macht denn der gerade?
Genau.
Es muss auch, oder warum ist der so, wie er ist? Oder warum macht er das, was er da macht?
Es müsste einfach verschmelzen.
Ja, ja.
Und das ist für mich zum Beispiel auch ein Punkt gewesen, warum ich nicht direkt nur Parasport mache.
Mhm.
Also mit Behinderten zusammen gegeneinander kämpfen oder mit Nichtbehinderten zusammen. Ich mache ja eher das Zweitere. Also ich bin ja im Breitensport aktiv und bin ja, ich mische mich ja unter die nicht behinderten Leute drunter. Und das ist für mich eher Inklusion. Also so kann ich eher Inklusion leben, als wenn ich abgekoppelt parallel meinen Wettkampf austrage. Weißt du, ich meine?
Ja, ja.
Ist
ja tatsächlich im Breitensport ja auch, der ist ja prädestiniert dafür, das alles zusammen stattzufinden zu lassen, weil es geht ja am Ende um nichts, bis auf den einen, der vielleicht denkt, er muss irgendwas gewinnen. Aber ansonsten landen wir alle auf Platz 20 bis 15.000, wenn wir den Berlin-Marathon mitlaufen. Keine Ahnung.
Klar, im Parasport ist es natürlich so, du hast da Kategorien, in denen du eingeteilt wirst. Ich wäre in der leichtesten Behinderungsklasse eingeteilt gewesen. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Bundestrainer damals mit mir gesprochen hatte, wo er mich oder mir geraten hat, ich sollte mich mal zeigen an Sichtungsrennen.
Mhm.
Die gibt es ja da, ne? Da war ich aber schon 40 und hatte schon Kinder oder ein Kind. Und meine Konkurrenz in meiner Behinderungsklasse wäre vielleicht 20 Jahre jünger gewesen.
Ja, ja.
da hätte ich zu viel Zeit und Geld investieren müssen, dass ich eventuell in die Top 10 fahre, bei so einem Wettkampf und dann unterm Strich doch nichts erreicht habe. Weißt du, ich meine? Deswegen habe ich das dann gehen gelassen mit dem Parasport im Kader dann.
Aber was hältst du denn von sowas wie Paralympics, die ja letztendlich den Behindertensport auf der einen Seite sehr sichtbar machen, auf der anderen Seite aber so dieses Anhängsel hinter den normalen Olympischen Spielen sind?
Das ist genau der Punkt. Einerseits wichtig und gut, dass es medial verbreitet wird und gezeigt wird. Wunderbar. Aber es müsste verschmelzen. Es müsste nicht das angehängte Event sein, sondern es müsste die Olympiade sein, wo auch die Paralympics integriert ist. Hätte wo die Wettkämpfe jetzt, vor dem gleichen Publikum stattfinden, wie die Normalsterblichen, sage ich mal, eine Chance haben, sich zu präsentieren. Na klar, die können jetzt nicht gegen Nichtbehinderte antreten, ist klar. Ne? Aber die Bühne müsste dieselbe sein.
Ja, ja, man kann ja, wenn das eine Basketball vorbei ist, Spiel vorbei ist, lässt man danach die Rolli-Basketballer aufs Feld.
Oder es laufen Leichtathletik-Wettkämpfe und außenrum ist zum Beispiel ein Para-Wettkampf auf der Bahn und in der Mitte Speerwerfen normal oder irgendwie so integriert. Ne? So.
Das wäre eigentlich geil und es wäre wahrscheinlich, würde es das so die Olympischen Spiele aufwerten, die natürlich.
Genau.
Weil ja dieser erstmal sowieso Profisport bei Olympia ist ja kein Amateursport mehr, wie es mal gedacht war und alles so leistungseng ist und man sowieso schon weiß, wer die 100 Meter gewinnt, in Anführungsstrichen, wo dann noch teilweise wenig Spannung ist, teilweise tolle Momente. Und das zu integrieren wäre ja eine coole Sache. Dann lieber 4 Wochen draus machen statt 3 Wochen oder was so eine Olympia dauert oder einfach 1-2 Wochen mehr und dann hat man auch mehr Spielpausen, weil es ist ja sowieso alles viel zu komprimiert. Du kannst ja sowieso nicht alles gucken.
Und das wäre auch für die Teilnehmer, für die Athleten immens wichtig, wenn da die Ränge mal voller Leute hocken.
Ja, ja.
Ich habe schon Wettkämpfe gesehen, da war kein Mensch oder nur ganz wenige halt im Publikum, ne? Weil das jetzt noch nicht so die Reichweite hat. Und das würde man damit natürlich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn man das integrieren könnte. Ob das natürlich umzusetzen ist, sicherlich würde es gehen, wenn man es wollte.
Ne? Ja, ja, aber ist im Gespräch, hast du auch noch nie was von gehört wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich gar nicht im Gespräch, ne? Ja, spannend. Also dieses Social-Media-Ding, glaube ich, wenn man das richtig nutzt und nicht einfach nur einen Reel nach dem anderen guckt, sondern ich nutze es ja auch ganz gerne mit als Kommunikationsplattform. Also jede Direktnachricht, die zu mir kommt, da antworte ich auch ganz viel drauf oder wie auch immer. Das würde nicht gehen, wenn ich so ein 100.000 Follower-Influencer wäre. Deswegen bin ich auch ganz froh über so diese kleine Anzahl an Menschen, die also nicht zu klein, nicht zu groß. Ich glaube, wenn man zu groß wird, kann man nicht mehr jedem antworten. Vielleicht, aber das ist schon, habe ich schon mal irgendwo im Podcast gesagt, das ist eigentlich schon eine nette Plattform, wenn man es zum Kommunizieren benutzt. Und vor allem, wenn man auch nicht nur zeigt, was man selber macht und nicht nur sich selbst darstellt, sondern halt greifbar ist und Leute einen auch anschreiben können und man auch mal eine schöne Antwort geben kann oder vielleicht sogar mal telefoniert in deinem Fall mit jemandem, der auch eine Frage hat. Das habe ich ja, hast du ja, glaube ich, schon ganz, ganz oft gemacht, ja, dass du mit Betroffenen gesprochen hast, dich getroffen hast und so weiter.
Genau. Ne?
Was unterschätzt wird, das haben wir, würde ich auch noch mal kurz ansprechen, dass du ja auch noch einen normalen Alltag hast. Mhm. Wir haben jetzt von deinem Sportlichen, du bist ein sehr guter Athlet und wirst natürlich auch viel auf dem Rad sitzen, trainieren. Und das, was man wahrscheinlich unterschätzt, ist, dass du ja ein ganz normales Leben führen musst, was vielleicht auch nicht so einfach ist, was du aber auch sozusagen meistern musst und wahrscheinlich mit Bravour meisterst.
Ja, natürlich. Also ich bin jetzt nicht, ich verdiene jetzt kein Geld mit meinem Sport oder so. Also ich habe einen Fulltime-Job, bin angestellt als Mediengestalter.
Mhm.
Habe ich damals umgeschult auf die Situation hin mit dem Arm und am Computer Mediengestalter kann man ja machen. Aber ich bin da auch nicht, ich habe da keinen Sonderstatus irgendwie, sondern ich werde da ganz normal behandelt, ne?
Mhm.
Das will ich auch so. Und wenn ich mal Hilfe brauche, dann melde ich mich schon, ne?
Ja, ja.
Und ich mache halt auch Sachen mit einem Arm, wo andere denken, was?
Ja,
wie geht das denn? Aber ich lasse mir immer generell selber was einfallen, wie ich irgendwas lösen kann. Zu Hause ist es so, Haus gebaut, na gut, bauen lassen. Klar.
Ja, du wohnst in Sonneberg hier auch in Thüringen. Wie weit ist das jetzt weg von Neuhaus?
20 Kilometer, gar nicht weit.
Und Frau und zwei Kinder, ne?
Genau, Frau und zwei Kinder, genau, Hausgarten, alles so, das ganze Pamphlet, der Garten ist so mein Part.
Ja.
Wo ich dann auch mal Sachen baue oder mache oder tue mit einer Hand, wo ich dann immer aufpassen muss, dass ich mir den nicht überlaste. Aber ich komme natürlich auch an meine Grenzen, ne? Ist ganz klar. Im Winter zum Beispiel, wenn ich Schnee schippen muss, damit die Frau auf die Arbeit kommt und ich auch, dann habe ich halt auch mal zu tun mit dem Arm. Dann ist dieses typische Überlastungssyndrom, Tennisarm-Syndrom, habe ich dann rechts noch dazu, wo es dann schwierig wird mit Anziehen und so weiter. Ne? Also das ist dann, oder der ganze Körperbau ist ja durch diese einseitige Belastung immens gestört. Also ich habe mit dem Rücken zu tun, mit der ganzen Physis, sag ich mal. Ich bin in Behandlung, Physiotherapie zweimal die Woche. Ja, das ist auch immens wichtig, dass das so durchgezogen wird, sag ich mal. Ich habe so eine Langzeittherapie genehmigt gekriegt von der Krankenkasse. Das muss alles behandelt werden, vorsorglich. Ja.
Und auch wahrscheinlich Gymnastik, Krafttraining und so weiter, Gymnastik, gehört alles mit dazu. Ne?
Gerätetraining, wie gesagt, Indoor-Training, Swift, ganz immens wichtig. Für die Durchblutung auch in dem Arm, in dem gelähmten Arm, dass der Blutdruck mal ein bisschen hoch geht, dass da mal ein bisschen Blut reinkommt.
Weil ja sonst die Durchblutung findet ja statt durch Bewegung, wenn du nur spazieren gehst. Ne?
Genau. Ja, wie gesagt, dann habe ich ja Long-Covid gehabt. Ich habe Long-Covid, weil ich Covid hatte 2021.
Ja, ja.
Damit habe ich noch zu kämpfen.
Wie macht sich das bemerkbar? Also ist das auch, meinst du, dass das auch eine Schwäche des Körpers ist durch die Behinderung oder hattest du einfach Pech?
Naja, man muss sich ja so vorstellen, wenn man eine Behinderung hat oder einen Defekt im Körper, dann möchte ja das Immunsystem permanent reparieren. Das checkt das ja, das Immunsystem oder das Gehirn, und denkt sich, ja, Moment, wieso ist denn der Arm kaputt? Mach da mal was.
Ach so. Okay.
Also ist die Konzentration erstmal im Arm und du hast so einen Open-Window-Effekt permanent, bist anfällig gegen andere Viren.
Okay.
Oder so. Also
das merkst du auch generell mit Erkältung und sonst wie.
Das merke ich jetzt wieder stärker, nachdem ich ja im Winter nicht mehr draußen fahren kann. Jetzt, wo ich wieder mehr Indoor fahre, muss ich schon ein bisschen aufpassen. Ja,
ja.
Dass da
Outdoor meinst du, ja, genau.
Genau, damals Outdoor ja nur, ich war ja für SIF statt Zwift.
Ne? Ja, genau, aber jetzt im Sommer draußen musst du aufpassen wegen Kälte, oder?
Ja, auch wenn es regnet zum Beispiel und auskühle der Arm. Das Problem ist ja, ich spüre es nicht. Ich merke erst hier oben, wenn das kalte Blut hier oben zirkuliert, dass der Arm kalt ist.
Ah.
Ja, jetzt zum Beispiel ist er, ja, okay, gut temperiert, da geht's. Genau, und das sind alles so Sachen, die sieht keiner. Alle sehen mich immer als Sportler.
Ja.
Athletisch, keine Ahnung. Na gut, der Schlankste bin ich jetzt nicht.
Schöne rasierte Fahrradbeine. Ja. Der Schlankste, also genau. Viel schlanker kann man auch nicht sein.
Der fährt doch immer zu Rad. Wieso ist denn der krank?
Ja.
Sowas musst du dir dann ab und zu mal so anhören. Oder du weißt, dass sowas über dich geredet wird.
Ja,
zum Beispiel. Aber wieso wirklich in einem drin aussieht, was das alles bedeutet, wenn man so eine Behinderung hat, was das für ein Alltag ist, den man bestreiten muss. Du kämpfst ja jeden Tag, wenn du aufstehst, früh deinen eigenen kleinen Kampf. Du musst dich schon teilweise überwinden, aufzustehen. Ja, das ist schon schwierig. Nachts, ich kann ja auch nicht richtig schlafen, weil du kannst dich ja nicht richtig umdrehen. Das kommt ja alles aus dem Rücken, wenn ich mich umdrehen muss und so. Und dann liege ich auf dem Arm, dann schläft mir der ein. Da liege ich dann früh manchmal da, der Arm ist eingeschlafen, der geht nicht. Ist blöd. Ne? Und so eine Sache, das sind alles so, das summiert sich zusammen, wo du so denkst, okay, das möchtest mal die Kritiker oder die, wie soll man sagen, die dir das nicht gönnen oder was, ne? Der möchte mal einen Tag mal nur so tauschen, einfach mal so als Quatsch.
Ja.
Dann willst du mal spüren, was das eigentlich bedeutet, ne? Dass man eben selbstständig auf die Arbeit kann jeden Tag und dem Job nachgehen kann, 7 Stunden, 8 Stunden, obwohl man ja Long-Covid-Symptome nach wie vor hat. Zum Glück kann ich mobil arbeiten im Wechsel. Es ist auch sehr wichtig, weil ich habe Physiotherapie-Termine zu Zeiten tagsüber, da geht es einfach nicht anders. Ne? Also Nachmittag kriegst du keine Termine, weil die Menschen erhöhten Physiotherapiebedarf haben gerade. In keiner Praxis kriegst du mehr Termine, das ist unglaublich.
Ist das dieses Problem Volkskrankheit Rücken wahrscheinlich?
Ja,
ne?
genau. Ja. Und das sind so Sachen, und da bin ich wirklich dankbar, dass ich den Arbeitgeber habe, wie ich ihn jetzt habe, dass ich eben diese Möglichkeiten habe und diese Arbeitszeit flexibel gestalten kann. Dass die sind auf mich eingegangen praktisch. Genau, und das ist immens wichtig, das braucht man auch.
Das heißt, du musst, auch da spielt der Geist ja auch wieder eine Rolle, du musst ja jeden Tag aufs Neue motiviert sein, ich stehe jetzt auf, ich mache meine Routinen, du wirst wahrscheinlich morgens nicht sofort aufstehen, quietschfidel sein, sondern musst halt wahrscheinlich die ein oder andere Dehnübung erstmal machen oder immer im Alltag mit einbauen. Hilft das Gehirn damit, dass es dann Routinen werden und dann gehört es wie Zähneputzen dazu?
Ja, logisch. Ich meine, es ist jetzt 26 Jahre her, der Unfall, ne, mit dem Arm. Das ist dann jetzt schon Routine geworden. Natürlich spielt jetzt auch mit 53 so eine gewisse Midlife-Crisis mit, wo du so denkst, ah, nur noch 7 Jahre bis 60. Hallo, was ist denn da los? Aber dann denke ich mir immer, ach, wenn ich jetzt andere angucke, in meinem Alter schon, 53, da bin ich ja, ist alles gut. Wenn ich das so weitermachen kann, wie ich es bisher mache, mit meinem Sport und eben den ganzen Aktivitäten, dann sieht es noch ganz gut aus in der Weile.
Hattest du denn mal Angst vorm Älterwerden?
Ja, das ist permanent irgendwo das Gefühl, Angst vorm Älterwerden. Ich glaube, hat es jeder, oder?
Naja, es gibt ja jetzt diesen Longevity-Trend, wo Leute ganz viele Bücher lesen. Ich gehöre auch mit dazu und dann lernen, oh, man muss ein bisschen Krafttraining machen und man muss ein bisschen dies, ein bisschen das, damit man fit ins Alter kommt. Ich glaube, das kommt aber gerade bei vielen an, auch bei nicht so sportlichen Menschen, die sagen, na gut, das vielleicht jetzt nicht anfangen, jeden Nachmittag ab 4 vorm Fernseher zu sitzen nach Feierabend, sondern vielleicht mal sich ein bisschen bewegen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie du das, ob das bei dir sowieso eingepflanzt ist oder ob du auch schon solche Bücher oder was gelesen hast.
Ehrlich gesagt nicht. Ich lasse mich da groß gar nicht beeinflussen irgendwie. Ja. Ich mache das für mich selber und erkenne vieles für mich selber, ne? Was jetzt wichtig ist. Und gerade mit dem Sport, ich weiß, dass das gut ist, dass das mir gut tut. Meine Frau vor allen Dingen weiß das auch. Ne? Das ist ja alles nicht selbstverständlich.
Muss ja ein Verständnis haben, weil du bist ja ganz oft auch nicht zu Hause.
Genau, wenn du zwei Kinder hast, Haus, Garten, wir hatten noch einen Hund, jetzt haben wir aktuell keinen mehr, der war schon ein bisschen älter. Und sie muss ja das dann alles alleine managen. Und sie weiß aber, warum ich das mache. Und dass es mir eben gut tut, psychisch gesehen. Und das rechne ich haushoch an. Deswegen habe ich es auch geheiratet.
Schöne Grüße. Kommt ihr denn zum Event? Lerne ich die kennen, dass sie mal zuguckt oder weiß man es
nicht? Nee, leider nicht. Okay. Die geht morgen lieber mit den Kindern mal ins Schwimmbad. Alles
auch gut. Nicht schlecht. Ja, gut. Das heißt, du hast dann so deinen Alltag, dann plus Training noch und man sieht dich ja auch auf Zwift, da hast du ja auch wirklich eine Rolle übernommen, dass du im Winter sozusagen die bei der Mecklenburgischen Seenrunde die Trainingsrunden fährst. Ab und zu fährst du sogar bei uns bei den Events mit. Also wirklich eigentlich immer was zu tun, ne? Wann ruhst du dich mal aus?
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich mich selber gar nicht groß irgendwie ausruhen kann oder zur Ruhe komme, so abschalten kann. Es ist permanent irgendwo so ein leichter Druck da. Das sagt auch meine Frau immer und die weiß dann genau, wann es mir nicht gut geht oder wann es eben doch gut geht. Ne?
Ja, ja.
Und die sagt dann auch von sich mal, pass auf, setz dich mal aufs Rad. Fahr mal ein bisschen rum.
So nach dem Motto, oh nee, jetzt musst du los. Genau.
Ja, gerade wieder mit unserem Event jetzt, was ja morgen stattfindet.
Ja.
Die ganze Zeit, jetzt die ganzen Wochen vorher, war schon immense Arbeit. Auch Social Media, auch Präsenztermine bei der Mecklenburger Seenrunde oder wo ich auch war, überall Akquise und sowas alles. Ne? Da will ich auch ein paar Leute informieren.
Ja, die Events, die du jetzt machst, das ist ja jetzt auch was. Du machst den RDCR, wo ich morgen mitfahren werde, das erste Mal, 333 Kilometer, 6400 Höhenmeter. Ich glaube, wir sind jetzt 55 Starter, hattest du mir vorhin gesagt, oder 54
ja,
Starter, Starterinnen. Das hast du wann ins Leben gerufen?
Das gibt's schon ganz lange. Wir sind schon seit 2017, haben wir, glaube ich, so in einer kleinen Gruppe mal so eine Strecke geplant. Ich.
Ja.
Und habe da mal die abgefahren.
Aber das war so privat für euch erstmal, ja, ne?
Genau, genau.
Und dann, wie bist du auf die Idee gekommen? Hatte ich da Deadlift so animiert und gesagt, hier, guck mal, Rad-Events sind irgendwie ganz schön, willst du das nicht auch mal machen?
Nee, tatsächlich sind wir da selber, oder ich auf die Idee gekommen. Ich habe mir immer überlegt, dadurch, dass ich ja in Österreich und sonst wo rumgefahren bin und es immer immenser Aufwand für uns war, da hinzukommen,
ja, ja,
habe ich gedacht, ey, wir haben doch hier auch Berge, wir haben doch hier die Topografie in Thüringen.
6400 Höhenmeter, ja, ja, ich habe schon Angst.
Und lass uns doch mal hier was machen bei uns. Vielleicht kriegt man Resonanz. Die Leute kommen her, gucken sich den Thüringer Wald an.
Ja, ja.
Und so haben wir das dann jedes Jahr ein bisschen verfeinert, ein bisschen ausgebaut, ein paar Gemeinheiten eingebaut. ein paar Spezialitäten, die wir hier haben. Zum Beispiel die steilste Ortsstraße Deutschlands haben wir hier.
Fahren wir die jetzt eigentlich auch bei den 333 Kilometern?
Ich sag mal so, du, ein Teilstück ist morgen in der ersten Schleife dabei.
Oh.
Aber es ist nur die Hälfte von dieser Straße.
Okay.
Und das ist auch nicht das steile Stück, sondern
ja, Gott sei Dank.
Eher flachere.
Das macht doch 25-27% hat das oder so?
Das steile hat dann oben in der Spitze 27%.
Okay, krass.
Also, genau. Kurz zur Erklärung vielleicht. Radcore Extrem oder RDCR Extrem and the Steilschwein heißt unser Event. Das ist ein Zwei-Tages-Event. Am ersten Tag, morgen.
Samstag immer, genau.
Genau, fahren wir den Radcore Extrem. Und das ist mal ein anderes Konzept, das wir uns überlegt haben, als so bei herkömmlichen Radmarathons. Wir fahren drei unterschiedliche Schleifen und nach jeder Schleife kommt man wieder zum Start- und Zielpunkt zurück, wo ein Buffet wartet und man sich überlegen kann, ob man noch eine Runde weiterfährt oder einfach am Buffet sitzen bleibt.
Das, was ich gehört habe, ist, dass der Koch in diesem Rennsteighotel, heißt es Rennsteighotel?
Rennsteighotel Herrenberger Hof, genau.
Rennsteighotel Herrenberger Hof, dass der Koch so gut ist, dass es sich lohnen würde, nicht weiterzufahren.
Genau. Wir haben dann auch WLAN, also ihr könnt euer Fahrrad dann auch verkaufen im Internet. Wie gesagt, früh um 6 geht's los auf die erste Schleife. Die hat 122 Kilometer mit 2400 Höhenmeter. Das ist schon Brett. Dann kommt man wieder an, kann sich stärken, umziehen im Zimmer, das man dann natürlich bezogen hat im Hotel. Und dann kann man auf die Runde 2 fahren. Die Schleife 2 geht dann Richtung Westen raus, landschaftlich nicht weniger interessant. Und dann ist man wieder da und hat dann 233 Kilometer auf der Uhr mit 4600 Höhenmeter. Das ist schon Ötztaler-Niveau, erste und zweite Runde zusammen. Und wenn man dann noch Bock hat, und nicht im Buffet verfallen, jetzt kann man noch die Runde 3 anhängen. Die geht dann Richtung Ost-Südosten raus, genau. Und die hat nochmal 100 Kilometer mit 1800 Höhenmeter. Ja. Und alle drei zusammen eben die 333 Kilometer mit 6400 Höhenmetern.
Jetzt so ganz uneigennützig muss ich jetzt dich ja nochmal fragen, wenn ich dich hier sitzen habe, wenn ich dann morgen diese 122 Kilometer fahre, kriege ich dann zwischendurch auch nochmal was?
Ja, wir haben eine mobile Verpflegung noch, jeweils circa bei der Hälfte der jeweiligen Runde. Also man kann sagen, nach 50 Kilometern immer ist eine Verpflegung.
Okay.
Aber wir machen das ja am Samstag, diesen Marathon, damit eben auch unterwegs nochmal spontan an Tankstellen oder Supermärkten angehalten werden kann, wenn es denn Bedarf besteht. Und morgen soll es ja heiß werden.
Ja, ja, ja.
Und deswegen müssen wir mal gucken.
Wenn man aus der Frankfurter Eurobike 33 bis 35 ja, genau. Grad Szene kommt, wird es gar nicht so heiß.
Nee, wird gar nicht so heiß. Schatten haben wir jetzt nicht so sehr viel mehr. Da haben wir alles abgeholzt hier in Thüringer Wald.
Ja, ist ähnlich wie im Harz, diese Birkenpollen, wie genau. Borkenkäfer, ne? Ja,
aber wie gesagt, wir haben Wasser, wir haben Obst, Riegel, alles unterwegs nochmal mobil.
Aber im Hotel gibt es richtiges Essen, wenn ich ja, das klar. verstanden
heute,
habe.
Heute ne? Abend geht's los mit der Pasta- und Kloß-Party.
Ja, ja.
Da gibt es Roulade, da gibt es Klöße, da gibt es Pasta mit Tomatensauce, vegetarisch, mit Fleisch, egal.
Ja, ja.
Alles Mögliche. Morgen gibt es dann früh erstmal für die Teilnehmer das Frühstück vor dem Event.
Ja.
Dann gibt es das Langschläfe-Frühstück. Das bedeutet, wenn du keinen Bock hast, früh um 6 am Start zu stehen, kannst du auch ausschlafen und fährst um 9:30, wenn die Ersten wieder von der ersten Runde kommen, kannst du auch mit denen auf die Runde 2 rausfahren. Ja, also kein Problem.
Okay.
Und da gibt es dann halt auch wieder Cerealien oder Harzer Käse, Küchlein, alles selbst gemacht vom Chris.
Krass. Also ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt drauf morgen. Ich habe mir selber vorgenommen, die 222, also zwei Runden auf jeden Fall zu fahren.
233.
Und 233, siehst du, da rechne ich mir das schon wieder schön. Das ist so mein Plan, weil ich schon Bock habe, die Berge auch, ja, also zumindest im zügigen Tempo hochzufahren. Da muss ich mal gucken, wie lange ich das aushalte. Also jetzt nicht übertrieben zügig, aber schon, das macht mir schon Spaß, Berg hochzufahren. Und dann mal gucken, wie weit man kommt. Du gehst, glaube ich, die 333 an als Ziel.
Wie jedes Jahr werde ich das so starten, also dass ich immer im Kopf habe, die 333 zu machen.
Wie oft hast du die auch gefinisht?
Die letzten paar Male nicht. Da war aber immer irgendwas, wo ich nicht konnte, physisch oder so. Ne? Also da war echt, entweder war es zu kalt, letztes Jahr hat es ja geregnet.
Ach, okay.
Da war es früh nass auf den ersten vier Stunden, hat mal Regen und wir mussten uns umziehen und dann war Wind und kalt und das hat dann auch nicht gut getan für meinen Arm. Ich muss immer spontan entscheiden, wie ist meine Anatomie drauf.
Aber du hast es schon mal geschafft.
Ja, genau.
Ein paar Mal. Krass. Ja, weil ich glaube, dass diese 333,65 ist schon mal ein, das ist schon mal ein Brett. Das fahren nicht viele. Und dann muss man ja auch wirklich sagen, wir haben ja nur so einen Tag zur Verfügung und müssten dann gucken, dass da muss ja auf jeden Fall auch eine Lampe vielleicht für Notfall mitnehmen noch.
Ja, genau.
Das fährst du ja nicht in 10 Stunden.
Das Gute ist aber, dass man eben diesen Druck nicht hat, ne? Dass man jetzt denkt, oh, 300 Kilometer, wir stehen jetzt irgendwo in der Pampa und müssen noch 150 Kilometer zum Ziel fahren.
Ja.
Sondern du hast ja immer im Kopf, es sind ja bloß 100 eine Runde, die schafft man ja.
Ja, psychologisch finde ich spannend. Und ich finde auch die Streckenführung spannend, weil ich immer gesehen habe, naja, das sind immer so Zipfel nach draußen, wo die Strecke ja irgendwie auch wieder zurückführt, wo man sagt, da könnte ich ja theoretisch auch mal querfahren. Oder ich, im schlimmsten Fall drehe ich um und fahre zurück, ne, wenn ich so auf Highway bin.
Das Ganze spielt sich in einem Radius von maximal 15 bis 20 Kilometer ab.
Ja.
Also der Umfang von dieser Strecke ist so...
Aber 20 profilierte Kilometer sind was anderes als 20 flache, aber das ist schon... Deswegen, ich finde das super charmant, weil es ist kann ein mega hartes Event sein, das zu finishen, glaube ich. Ich glaube, das ist egal, wer das wie finisht, das wäre mein härtestes, wenn ich es finishen würde, wäre es mein härtestes Ding, was ich je gefahren bin. Das würde ich noch über Trondheim-Oslo 550 Kilometer so das Ding, aber natürlich nicht so profiliert und das wäre schon so... Everesting habe ich auch schon gemacht. Das ist vielleicht noch mal ein bisschen mental schwieriger, aber ich glaube, das ist schon...
Wenn du Böcke hast und am Ende nach den 333 noch gut drauf bist, also nach der dritten Runde kommt noch mal eine Schleife im Ort Neuhaus am Rennweg. Die muss man fahren, damit man die 333 Kilometer hat. Aber ja, die hat noch mal einen Anstieg drin, einen ordentlichen. Und theoretisch kannst du da noch Everesting fertig machen. Also wenn du 6,4 hast auf der Uhr, kommst du da an. Ist natürlich nicht alles an einem Anstieg passiert.
Ja.
Aber die Gesamthöhenmeter wären es dann. Ne?
Ja.
Kannst du noch aufrufen.
Hast du ein Everesting schon gemacht?
Nee, habe ich noch nicht gemacht.
Steht das auf der Liste oder ist das, wo du sagst, juckt mich nicht?
Ja, ich müsste aber noch den perfekten Berg dazu finden.
Okay.
Also ich kann ja die Abfahrt nicht so runterkacheln. Ne?
Ja,
ich muss
ja
immer gucken, dass ich da verhalten runterfahre. Da wird die Zeitspanne, das muss ich mir mal noch überlegen. Mhm. Aber es gibt so verschiedene Sachen, wo auch ein Charity-Effekt dabei ist, wie zum Beispiel Hula Buckel, weiß nicht, ob du das kennst.
Nee.
Das sind so Sachen, wo ich mal gerne mitfahren würde, nächstes Jahr vielleicht mal.
Okay. Nee, finde ich stark, dass ihr das überhaupt macht und wie gesagt, könnt ihr euch rdcr.eu, kann man sich das Ganze angucken, verlinke ich natürlich unten auch und werde sicherlich im Podcast berichtet haben, wenn ihr diesen Podcast hört, der kommt nach dem Podcast, nachdem ich es gefahren bin, weil wir jetzt am Montag, ich komme jetzt gerade frisch von der Eurobike, jetzt hier rüber gechattelt, das heißt Montag nehme ich mit André einen Eurobike-Podcast auf, der zuerst kommt und dann die Woche drauf dieser hier, dann werdet ihr schon gehört haben, wie weit ich gefahren bin und hoffe, dass alles gut geht für euch, auch aus organisatorischer Sicht. Und freue mich drauf, die Gegend hier kennenzulernen. Und wenn ich nur eine Schleife fahre oder nur eine halbe, ich glaube, es lohnt sich immer irgendwie.
Und das ist der Gedanke, genau.
Ja. Dabei also, sein ist alles, ist immer erstmal das Allerwichtigste, das Erlebnis.
Genau, unsere Region hier einfach mal erleben, ne, und spüren.
Ja.
Das ist der Grundgedanke, nicht die Zahl.
Naja, ihr seid ja sehr, sehr bekannt hier auch für den Rennsteig Ultra, glaube ich, der geht hier durch. Der ist, glaube ich, in der Ultra-Laufszene super bekannt, kann das sein?
Der Rennsteig, der Marathon, ne?
Ja, ja, genau.
Rennsteiglauf.
Lauf, ja, ja.
Da gibt es ja drei Distanzen. Das eine ist ja der Halbmarathon, dann gibt es den Marathon und den Supermarathon.
Ja, ja.
Hier in Neuhaus ist der Stadtort für den Marathon, die 40 Kilometer.
Ja.
Ziel ist immer Schmiedefeld.
Okay.
Hinten bei Suhl. Und der Supermarathon, der startet ja an Eisenach hinten.
Aber da starten auch richtig viele, ne? Läufer, Läuferinnen.
Also hier, ich war hier, habe zugeguckt. Eine halbe Stunde lang war da vorne die breite Straße voll.
Ja, ja, krass. Ja, weil den kennt man. Also das hat man immer mal schon gehört. Und radfahrtechnisch, ich glaube, ich bin ja durch das Rhön-Gebiet gekommen. Fahren wir da auch rein oder kommen wir da gar nicht hin?
Nee, so weit kommen wir nicht weg.
Okay. Genau. Ja, weil das Rhön-Bimbach hört man ja auch oft. In Zukunft wird man oft euch hören hier, Neuhaus. Hoffe ich, dass ihr da, aber es wächst stetig, glaube ich, die Teilnehmerzahl. Aber ihr macht es euch natürlich auch nicht leicht, indem ihr auch wirklich, also du musst ja fit sein. Also 122 Kilometer, die eine Schleife mit 2500 Höhenmetern ist ja schon eine Herausforderung, die ganz, ganz viele schon völlig ausreichend ist und ans Limit bringt.
Aber du hast sagen. Ja dazu den ganzen Tag Zeit.
Ja, das ja, aber wir sind ja, du bist nun Langstrecken erfahren, ich ja auch ein bisschen, aber wer das nicht ist, wie ist denn das Starterfeld? Sind das alles so fitte Leute, die das schon können oder kommen da auch welche und sagen, ach, ich komme jetzt hier aus Lübeck, ich probiere das mal mit den Bergen.
Genau, das ist jetzt gemischt. Ich habe auch, wie gesagt, von der Insel Usedom, der Botschafter oder Magenbotschafter der Insel Usedom kommt, ja.
Ach,
der fährt hier mit, der kennt ja natürlich nur flach da oben.
Ja,
ja. Der war letztes Jahr aber auch schon hier.
Ja.
Und das ist für den oder für viele ist es immer eine willkommene Abwechslung zum Flach.
Ja, ja,
also wir haben viele Teilnehmer aus nördlichen Bereichen, die sonst nur Wind kennen.
Ja, ja, ja. Ich mag Berge. Wind ist auch nicht. Mittlerweile habe ich mich mit angefreundet, aber. Wollen wir noch mal ganz kurz, was mich noch interessiert und weil ich auch weiß, dass wir viele technikbegeisterte Zuhörende haben. Wie muss ich mir deine Fahrräder vorstellen? Was muss das Fahrrad können, damit du möglichst gut darauf fahren kannst?
Also in erster Linie muss ich ja alles mit rechts bedienen können.
Ja.
Das heißt, der Grundgedanke war erstmal das Wichtigste, die Bremsen. Wie bremse ich alles mit einer Hand? Und da habe ich das jetzt so gelöst, ich fahre nach wie vor an meinem Wrench als Specialized. Das ist jetzt 11 Jahre alt.
Mhm.
Ich fahre da nach wie vor mit Felgenbremsen. Da ist man schon fast ein Exot mittlerweile.
Das stimmt, das stimmt.
Und fahre, also ich habe beide Bowdenzüge in den rechten Hebel geführt.
Also auch wirklich eine mechanische, nicht hydraulisch, gar nichts.
Genau.
Alles
genau.
Mit Bowdenzügen.
Und das
Weil das wahrscheinlich technisch auch am einfachsten ist.
Ja, ne? Genau. Und auch sicher.
Am zuverlässigsten, ja.
Und so bremse ich beide Räder gleichzeitig. Ich kann natürlich mal kurzfristig mit Verstellen beeinflussen, welches Rad eher kommt.
Wie geht das?
Naja, mit dem Drehverstellen.
Also du stellst einfach an den Drehrädchen so ein bisschen
Stell die Backen einfach beide ran, dann kommt hinten eher oder vorne eher, je nachdem, wie die Topografie ist.
Wie ist das denn eingestellt? Ist das dann 50-50 nicht? Immer hinten mehr als vorne?
Jetzt ist 50-50 eingestellt.
Ja.
Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einstellen würde, dass hinten eher kommt, würden sich halt die Beläge eher runterbremsen.
Okay.
Irgendwann hast du wieder 50-50. Wenn ich so einen Alpenpass runtergebremst bin, dann hast du unten sowieso Gleichstand. Ne? So, deswegen mechanisch und elektrische Di2 habe ich dran und habe am Lenker oben rechts nochmal einen Zusatzshifter, mit dem ich den vorderen Umwerfer bediene.
Dieses Di2 war doch auch ein Segen, weil du nicht mehr dieses ganze Handgelenk bewegen musst, sondern nur noch mit den Fingern tippen musst, oder?
Vorher war ja mechanisch, da hatte ich dann den rechten SDI für hinten, ganz normal. Und die vordere Umwerfer, da gab es diese Rasterhebel an die Triathlon-Aufsätze.
Ja,
den hatte
ja.
Ich im Unterlenker unten drin.
Ah, ja, ja,
und
hab
immer aber loslassen müssen, runterfassen, umschalten.
Mhm. Ne?
Und da war Di2 natürlich ein Segen.
Ja, ne? Ja,
und ich habe praktisch die Di2 der ersten Generation, wo der Akku noch sichtbar unter der Trinkflasche sitzt.
Das weiß ich gar nicht.
Extern.
Mehr.
Jetzt sind die alle integriert, aber meiner sitzt noch extern und ich muss den da zum Laden rausnehmen und in ein Ladegerät stecken.
Ja, ja.
Funktioniert da los, den lade ich zweimal im Jahr. Jetzt habe ich natürlich neu das Rose Backroad, was mit einer SRAM Force läuft mit einer 1x12, aber halt auch elektrisch, also ETAP.
Mhm. Und hydraulische Disk.
Das war jetzt die Herausforderung, das so zu sicher umzubauen, dass es eben auch funktioniert mit einer Hand. Und da gibt es in Amerika ein System, das heißt Outbreaker. Das hat übrigens auch der Wolfgang Sacher in Verwendung. Und des Testimonials habe ich das gesehen, dass er das hat.
Mhm.
Und so haben wir wieder kommuniziert und hat mir wieder den Tipp gegeben, wo man das denn herbekommt.
Okay.
Und das habe ich eingebaut.
Wie muss ich mir das, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das auch ein Y-Kabel mit einer, mit einem Ventil? Oder weil es ist ja eine Flüssigkeit, die auf beiden Bremsbacken möglichst 50-50 ankommen muss.
Fakt ist ja, du hast beim Rennrad oder bei den STIs keinen Ausgleichsbehälter.
Ja.
Nicht wie beim Mountainbike, wenn du so einen Magura-Hebel kennst. Ne?
Mhm.
Und hier musst du ja sicherstellen, dass die vier Beläge alle die Scheibe erreichen.
Genau.
Und bei diesem Outbreaker ist also es reicht nicht, wenn man einfach nur ein T-Stück macht und das einbaut, dann haben alle nur noch den halben Weg.
Ach so.
Ja, also du müsstest dann entweder Distanzscheiben hinter die Beläge machen.
Ja.
Damit der Weg
aber dann da ist. Aber dann schleifen ja die Bremsdinger, so, die Scheiben viel schneller, oder?
Dann bist du näher dran schon mal.
Ja, ja.
Und du hast keinen Einfluss auf eventuelle Witterungseinflüsse wie Sonne oder Kälte.
Mhm.
Und bei diesem Outbreaker-System ist es so, du hast erstmal einen Verteiler. Und da sitzt ein Gefäß dran, das man drehen kann. Das ist ein Gefäß mit Flüssigkeit. Und durch die Drehung wird mehr Flüssigkeit reingedrückt oder raus. Das ist der Trick.
Okay.
Und du musst ja mehr Flüssigkeit reinführen, damit die Beläge wieder rankommen. Wenn es aber jetzt in der Sonne steht, das ist, weiß ich nicht, ob das bei Shimano auch ist, beim Mineralöl, aber beim Dot habe ich gemerkt, dass dann auch schon mal der Hebel nicht mehr sich bewegt hat.
Weil sich das die Flüssigkeit aussehen, das ist wahrscheinlich immer so.
Genau, oder? Dann muss ich da wieder rausnehmen.
Das heißt, du kannst auch da dosieren, das, was du sonst mechanisch auch mit den Drehrädchen gemacht hast, hast du jetzt mit einer Flüssigkeit.
Genau, hydraulisch.
Das muss ich mir mal angucken, das ist
ja
spannend.
Das ist ganz cool, aber ja gut, ich war in der Rhön unterwegs beim Graveln und habe da wirklich Mistwetter gehabt und Schlamm, was für Gravel eigentlich too much war.
Ja.
Die haben dann auch die Strecke gesperrt und für die Leute durften da nicht mehr fahren. Ich bin da gefahren noch.
Ja, ja.
Und da haben sich alle meine vier Beläge komplett aufgearbeitet. Die waren alle weg.
Okay.
Und dann hat auch mit Zudrehen der Weg nicht mehr gereicht. Also ich habe dann null Bremsleistung mehr gehabt. Und bin dann gerade noch so ins Ziel gestottert.
Hm.
Das ist halt der Nachteil. Ich habe ja nur einen Hebel.
Aber wenn du,
ja, hängt mein Leben.
Stimmt. Wenn du jetzt das, aber so, wenn du jetzt mal auf der Straße mit frischen Bremsbelägen in der Scheibe fährst, merkst du, dass du da weniger Kraftaufwand hast, ja, gegenüber der mechanischen? Also ist das jetzt auch irgendwann fällig, dass das Rennrad umgerüstet werden muss?
Ganz klar. Also ich beobachte aber erst nochmal die Geschichte beim Gravel,
ja.
wie sich das so verhält über das Jahr. Und dann muss definitiv auch neues Material für die Straße her, weil, wie gesagt, mein Venge ist jetzt 11 Jahre alt und du merkst halt hier und da fängt es halt an und es gibt teilweise schon gar keine Ersatzteile mehr.
Hm. Die, ja.
Vorne zum Beispiel Spacer, technisch gibt es da nichts mehr. Der Lenker fängt jetzt an, der Klarlack löst sich und so eine Sachen. Das sieht optisch teilweise, ist ein paar Mäkel dran.
Ja gut, da kann man ja noch mit leben, aber technisch muss es ja trotzdem auch funktionieren.
Genau, die Technik geht wunderbar.
Müssen wir nochmal nach der Sendung sprechen, weil es gibt jetzt, oder du kannst mal meinen neuen SRAM-Hebel, die neuen SRAM-Hebel sind ja auch, haben einen längeren Griff. Das könnte für dich auch super interessant sein und mit noch weniger Bremskraft, da kannst du mit einem Finger bremsen, zumindest wenn du zwei Bremsen hast, du müsstest vielleicht dann trotzdem zwei nehmen, aber das musst du gleich mal anfassen hier in meinem Rad, das wäre wahrscheinlich auch eine Umrüstung, die Sinn macht und die es dir erleichtern würde. Die linke Seite ist dann letztendlich völlig egal, was da für ein Griff, also muss natürlich ein Griff da sein, aber der ist nicht angeschlossen?
Der ist nicht angeschlossen, der ist tot, ja. Genau. Was ja bei der SRAM Force 1x12 jetzt nochmal erschwerend dazu kam, war ja, du schaltest ja mit rechts schwerer.
Ja.
Und mit links leichter. Das wusste ich vorher nicht. Ich dachte,
wer kann das ist ja auch. Nicht auf einer Seite, ja.
Genau. Jetzt war das Rad aber da, war bestellt, war im Laden. Aber es gibt ja von SRAM diese Blips.
Ja, ja, das ist gut. Ja.
Und das habe ich dran und kann dann praktisch mit dem kleinen Finger einfach jetzt wieder leichter schalten.
Die neue Force hat sogar einen Hebel oben. Also hat sogar einen Knopf, dann braucht man die, genau, da braucht man diesen extra Knopf nicht mehr.
Genau, genau.
Ja, spannend. Und dann mehr Überhöhung, damit du ausgestreckten Arm hast, hast du ja vorhin schon erzählt. Und sonst ist das gleiche Rad. Brauchst du speziellen Sattel sonst wie oder da so nimmt man das, was passt?
Gar nichts. Naja, ich bin natürlich bei einem Bikefitter. Ne?
Ja.
Und der, wo das macht, der ist der Jürgen Schulz, My Position. Das ist auch der Fitter vom Jan Frodeno.
Ah ja.
Und von der Anna
Deswegen
Haug.
Bist du so schnell.
Das ist bei mir immens wichtig. Also klar kann ich jetzt im Radladen gehen und die messen deine Beinlänge, deine Armlänge und dann gucken sie im Computer, welches Rad sie dir bestellen wollen. Ist klar, ne? Aber bei mir geht's, oder bei jedem eigentlich, geht's ja um viel mehr. Es geht um viel mehr als um das Rad.
Ja, ja. Da.
Den sein Spruch, erst der Mensch, dann das Fahrrad.
Genau.
Und der macht mit dir erstmal komplette Tests von der Wegbalance mit auch und zu und so weiter. Guck da erstmal, wo ist denn deine Mitte und alles.
Ja, ja, wir machen ja auch Bikefitting bei uns im Office.
Genau.
Dass da kommen Leute und denken, sie gehen sofort aufs Rad. Nee, erstmal kommt der Physiotherapeut, in Anführungsstrichen, der Physiotherapeut und guckt, wie beweglich bist du überhaupt.
Genau, und deswegen bei mir auch durch die Lähmung nochmal spezieller.
Ja, ja.
Und der macht Filme. Ne, da
mit so Knöpfen, so machen wir es auch. Ja.
Und Sitzdruckmessung und der ist ja selber, entwickelt er ja selber Sattel für Cube zum Beispiel. Da habe ich jetzt einen drauf, den er selber entwickelt hat. Unglaublich. Also da habe ich überhaupt keine Probleme. Außer halt, was er nicht beeinflussen kann, ist der Bereich.
Ja, ja.
Der verspannt sich irgendwann.
Ja.
Genau.
Ja. Was ist dein Ziel für die nächsten Jahre hier so abschließend? Vielleicht eine Botschaft für die Hörenden da draußen?
Ja, mein Ziel erstmal natürlich, was mich angeht, so fit zu bleiben, dass eben nichts passiert. Ne? Wobei, der erste Unfall war 99, der zweite 19, also habe ich erstmal wieder 20 Jahre Ruhe.
So kann man es auch sehen. Wir klopfen hier auf Holz
positiv
und
denken.
Auf Carbon.
Ansonsten, Leute, ganz einfach, wenn ihr eine Behinderung habt oder einen Schicksal erlitten habt und habt das Gefühl und möchtet euch gerne austauschen, könnt euch gerne an mich wenden. Meine Social-Media-Kanäle sind immer offen für euch und ich stehe euch für Fragen zur Verfügung. Kein Problem. Vielleicht sehen wir uns ja dann mal auf einem oder anderen Event.
Und du hast auch nichts dagegen, wenn man dich anspricht wie auch immer. Ich habe auch gesehen, du hast auch Fotos gemacht mit dem einen oder anderen. Man kennt dich ja auch dann auf den Events. Finde ich auch wichtig. Jan Wiedemann bei Instagram. Ich verlinke alles unten zum Event, zu dir, zu Instagram natürlich, auf eure Webseiten. Und ja, hoffe, dass ihr da draußen jetzt viel, viel mitnehmen konntet an tollem Spirit. Vielen Dank. An guter Laune und obwohl wir jetzt auch schwierige Themen durchgesprochen haben und finde es super cool, dass du da so offen drüber redest und dich kennengelernt zu haben beim ersten Podcast, dann dich wieder getroffen zu haben, jetzt wieder eine schöne Zeit mit dir zu verbringen. Danke dafür und danke, dass du hier in mein Thüringer Heim gekommen bist. Also ist auch wirklich schön, hier bei euch den Podcast aufzunehmen. Freue ich mich auch drüber.
Ich habe mich auch sehr gefreut, Ingo.
Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.